Tag, liebe Podcast-Freunde. Ein sonniger Freitag. Steht uns gegenüber. Ist im August auch ganz normal. Es ist Sommer, Caroline.
Ach so.
Und eine sommerfrische Caroline sitzt mir gegenüber.
Oh, hallo. Danke schön. Lieber Hardy.
So.
Man so darf sommerfrisch natürlich... fühle ich mich gar nicht.
Nee? Nee, warum nicht?
Ich habe nicht so gut geschlafen.
Bist du aufgeregt vor der Folge heute?
Ich bin sehr aufgeregt.
Ehrlich, warum denn? Wir sind ja jetzt schon Profis.
Ich habe gehofft, dass du mir heute gut zuredest. Gib mir mehr. Fang erstmal an.
Ja, du bist ja professioneller als ich. Du hast mehr Podcasts in deinem jungen Leben gemacht als ich. Also, wie viel hast du jetzt gemacht?
Ach, einen habe ich ja, der ist so ein Quatsch-Podcast mit meinem Kumpel Mane. Podcast con Carne. Aber da reden wir natürlich nicht über so krass seriöse Themen wie hier.
Mit krass
Politik
seriöse Themen.
Und so. Es hat sich ja bei uns auch geändert. Früher war das immer noch so locker flockig, ein bisschen Sport und du joggst und du läufst und du machst Speerwurf. Aber inzwischen sind wir ja einfach auch schon hier relevant, würde ich fast sagen.
Aber ich würde trotzdem sagen, wir nehmen ein bisschen mal das Sommerfeeling auf. Wenn ich hier so rausschaue, dann sieht es doch alles sehr schön aus und tasten uns mal so langsam an die, was hast du gesagt, krassen relevanten Themen ran. Zur Wahrheit gehört aber auch, du bist schon wieder ein Jahr älter geworden. Auch du wirst älter. also nachträglich nochmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Wie lief deine Geburtstagspartys? Du hast ja mehrere Partys gleich gefeiert.
Partys gemacht, ja. Ich habe quasi mir das Wochenende einfach mal gegönnt. Und es war echt schön. Also es war vor allen Dingen schön, weil ich wirklich das genutzt habe, um mal so komplett abzuschalten von dem ganzen politischen Geschehen gerade. Also ich weiß, ich nerv alle damit, weil ich ständig darüber rede, aber es ist wirklich einfach so und ich merke, dass meine Oma da tatsächlich ein bisschen recht hatte und vielleicht auch mein Mann und diverse Leute. Ich habe das zu nah rangelassen an mich. Ich schlafe einfach sehr schlecht aktuell. Ich kann nachts nicht wieder einschlafen. Mir gehen 1000 Ideen durch den Kopf. Es war ja jetzt hier auch das Interview, was wir für heute vorbereitet haben, war ja recht spontan. Und ich habe einfach keinen Bock mehr.
Ist übrigens auch ein Phänomen bei Lehrern, auch bei jungen Lehrern vor allen Dingen, genau das, was du sagst, dass die nicht mehr abschalten können. Ja? Die gehen zwar dann 14 Uhr nach Hause, aber nehmen die Probleme aus der Schule mit nach Hause, machen sich Gedanken und dann denken sie, oh, morgen habe ich schon wieder eine dritte Stunde, die 8b und das wird schon wieder schwierig und so weiter und können nicht abschalten. Und das musst du als Lehrer, das ging mir genauso in meinen jungen Jahren, aber das musst du einfach lernen. Das musst du dir angewöhnen, weil... Sonst gehst du kaputt.
Das ist natürlich auch ein Beruf, wo du ja deine Arbeit mit nach Hause nimmst. Richtig, also anders als jetzt bei meinem Mann zum Beispiel, wenn der das Büro verlässt, dann kann er eigentlich gar nicht mehr
Tür
viel machen.
Tür zu, fertig.
Ne? Ja. Ja, und das ist ja eigentlich ganz gesund. Aber ja, ich kenne das. Ich weiß, was du meinst. Ja. Und meine Schwägerin zum Beispiel ist auch so eine Kandidatin, die dann gerne mal bis Mitternacht noch sitzt und Arbeiten korrigiert oder, weiß ich nicht, Unterrichtsstunden vorbereitet. Aber was ist da dein Tipp? Wie kann man davon loskommen?
Ist schwierig. Ja, das muss jeder für sich Übung empfinden. Ich meine, guck mal, du hast ja eine Familie, du hast ja ein Leben neben der Politik sozusagen.
Ja.
Klar, es kulminiert jetzt alles in Richtung 1. September, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob sich danach entspannt. Das wage ich jetzt zu bezweifeln.
Ich bin ja erstmal im Urlaub am Sonntag. Ja, ich hoffe, dass es sich dadurch etwas entspannt. Aber ich war jetzt vor kurzem bei meiner Kosmetikerin Seinab und die meinte auch, hast du gerade ein bisschen Stress? Mein Gesicht so angeschaut. Ja, mach mal weniger Stress. Dann gehen auch die Pickel wieder.
Aber der Tipp ist einfach nur, zieh die Kraft, die positive Energie aus den Dingen in deinem Leben, die schön sind, von deiner Tochter, von deinem Mann, von deinem Umfeld, von dem, was du so liebst. Und das hat jeder, ist bei jedem anders. Gell? Also ich kann dir nur sagen, mein Tag hat heute angefangen, dass ich heute früh sofort nach dem Aufstehen aufs Ergometer gestiegen bin.
Mhm.
Völlig nüchtern. Warum? Weil ich 3 Tage jetzt keinen Sport gemacht habe. Ja. Ich hatte jetzt 3 Tage gut auch wenig Zeit, aber ich hatte auch einfach keinen Bock gehabt.
Mhm.
Und zur Krönung waren wir gestern noch bei einem sehr guten Freund von den Doppelkopfspielern in Nordhausen. Die haben sich da ein wunderschönes Haus am See gebaut und wir waren gestern dort. Der hat uns eingeladen und haben einen tollen Abend verbracht und wollten eigentlich Stand-up-Paddling machen, wollten eigentlich schwimmen gehen. Und es war am Anfang ein bisschen windig, es war zwar warm, aber windig und ich hatte irgendwie keinen Bock und dann habe ich das erste Bier getrunken und da habe ich überhaupt keinen Bock mehr gehabt und die anderen auch nicht, außer einer. Und ich war nicht im Wasser, obwohl ich so eine Wasserratte bin, obwohl ich gerne schwimme und da habe ich mich wirklich geärgert.
Und ja, glaube ich.
Zur Strafe heute früh habe ich gesagt, so, jetzt steigst du aufs Ergometer, weil das ist wirklich stinkelangweilig auf dem Ergometer und habe heute früh erstmal eine gute halbe Stunde gestrampelt, aber
du bist ja gnadenlos.
Für meinen Kopf war das jetzt extrem wichtig heute, weil ich genau weiß, heute komme ich auch wieder nicht dazu, morgen moderiere ich den Müllerser Altstadtlauf, morgen Abend ist dann Mittelalterfest, und dann weiß ich ganz genau, ich komme frühestens am Sonntag wieder dazu und ich brauche das für mich, bei mir ist es Sport.
Hm.
Was es bei dir ist, was es bei anderen ist, musst du rausfinden.
Also ich kann dir sagen, Schlaf vor allen Dingen.
Das sowieso.
Ich habe heute Morgen überlegt, ich finde das ja total spannend. Ich mache aktuell, oder ich versuche es zu machen, Zumba. Das ist diese brasilianische Tanzart. Ja. Und es gibt wirklich Tage, da gehe ich dahin und merke, oh ja, nice, das ist richtig, das ist das Richtige. Es ist richtig so zum Ausgleich und ich schwitze dabei. Und gestern, ich habe noch keine 2 Songs gemacht und dachte schon, oh, kann ich einfach gehen? Kann ich einfach auf Toilette gehen und dann hintenrum raus? Keine Kraft mehr. Wirklich, ich habe die komplette Stunde über Dinge nachgedacht, die ich noch im Status teilen kann, über Dokumentationen, die ich gesehen habe, über Gespräche, die ich geführt habe. Ich weiß nicht, ob es das war, was mich runtergezogen hat. Es kann natürlich auch sein, dass ich mich körperlich einfach auch gerade schwach fühle, weil, weiß ich nicht, warm und so. Aber ich merke das schon, dass es manchmal Tage gibt, wo ich so wirklich denke, ah ja, und jetzt Yoga und jetzt ist überhaupt kein Problem, hier ein paar Hampelmänner zu machen. Und es gibt Tage, wenn ich einfach nur wieder ins Bett fallen. Wirklich gar keine Kraft für irgendwas.
Liegt es vielleicht daran, dass du ein Jahr älter geworden bist?
Ach, oder? Nee, das kann nicht sein. Es war schon vorher genauso. Also zumindest seit August.
Das fällt mir übrigens immer mehr auf. Ich weiß nicht, wie das den Gleichaltrigen aus meiner Sparte so geht. Weißt du, woran ich merke, dass ich wirklich alt geworden bin? Unter anderem, ich erwische mich selber, wie ich zum Beispiel beim Aufstehen stöhne. So, als hätte ich gerade irgendwie einen kleinen Berg bestiegen oder sowas. Wenn ich zum Beispiel abends, ich bin ja meistens alleine beim Abendbrot, dann mache ich mir das vom Fernseher auch so gemütlich so und dann packe ich das wieder auf das Brettchen alles zusammen und dann stehe ich so auf und dann stöhne ich, als hätte ich gerade Kniebeugen 120 Kilo machen. Dann denke ich, was ist denn los mit dir? Was ist denn? Also ich glaube, ältere Menschen machen zu ihren eigenen Bewegungen Geräusche.
Ich weiß nicht, bei dir ist es nicht so. Ich glaube, es gibt sogar Podcasts davon, so Altherrengeräusche. Das muss man beobachten. Gerade ältere Männer machen das gerne, diese Geräusche. Habe ich aber bei dir jetzt noch nicht so krass wahrgenommen.
Ja, aber ich nehme es ja bei mir selber wahr und denke ich mir, was ist denn los mit dir? Warum machst du denn das jetzt hier? Erstens mal, es hört ja sowieso keiner. Zweitens mal, aber ja. Und dann merke ich eben auch auf jeden Fall, das ist wirklich krass. Ich merke, nach Veranstaltungen, die ich früher, wo ich danach noch mich 3 mit Kumpels getroffen habe und noch Party gemacht habe, merke ich jetzt, ich bin danach platt. Ich bin nach Veranstaltungen einfach platt. Ich weiß ganz genau, morgen, wie gesagt, ist Müllers Altstadtlauf von 8 bis 14 Uhr. Und dann weiß ich ganz genau, dann brauche ich erstmal eine Stunde komplett Ruhe, weil ich bin dann platt und danach geht es zum Mittelalterfest und helfe den beiden Kinomenschen hier ein bisschen Bier zu verkaufen, aber das ist ja mehr auch ein Spaß, trifft so viele Leute, aber daran merke ich schon, es fällt mir schwer und ich brauche für die Reha brauche ich mehr Zeit. Das ist also, wobei andererseits,
für die Reha.
Naja, andererseits fühle ich mich ja noch ganz wohl und ganz fit, aber...
Ich war ganz überrascht, ich war ja am Mittwoch in Bad Langensalza, weil es ja dieses schöne... Also dieses
Gegenfest,
genau, dieses Vielfaltfest. Ich weiß gar nicht, ob das war das die Bezeichnung offiziell.
Ja, bunt und Vielfalt.
Bunt und vielfältig in Bad Langensalza. Ja. Und da habe ich gesehen, ach ja, stimmt, es ist ja Mittelalter Stadtfest noch in Bad Langensalza.
Ja, genau.
Da habt ihr ja ganz schön viele Festivitäten gerade.
Es ist in Langensalza gerade unglaublich viel los. Also wirklich, wer jetzt noch immer noch sagt, hier in Langensalza ist nichts los, das ist wirklich Humbug. Wir haben diese, ich weiß nicht, was du mitbekommen hast, diese Balaton-Serie jetzt seit 2 Donnerstagen. Und zwar nicht vom ungarischen Balaton, sondern von Bad Langensalza Ton. Das heißt, jeden Donnerstag spielen von 18.30 bis 20.30, 21 spielt eine Band auf einer transportablen Bühne. Immer 2 Gaststätten übernehmen die Gastronomie. Und dann gibt es bis 21 Uhr Musik und die Leute sitzen, du fühlst dich wie in Italien. Letztes Mal war es um den Rathausbrunnen herum, standen überall Tische und Stühle, alles schön. Voll besetzt. Es war die ganze Marktstraße war voll gesetzt.
Ja.
Es war total schönes Wetter, abgesehen davon, dass die Gastronomen meines Erachtens extrem überfordert waren, die es gar nicht geschafft haben, die Leute zu bedienen.
Ja,
aber total schön, davor war es vor Manolo und nächste Woche ist es wieder vorne am Nackschen Reiter. Also total cool, jeden Donnerstag. Freitag war das Sommerkino bei Diana und Helme im Kino. Ein unglaublich schöner Abend mit einer Band, mit einem irischen Sänger, Nigel Connell heißt er, glaube ich. Das war fantastisch. Also eine Band, die Musiker, also wirklich haben ihr Handwerk verstanden. Und dieser Sänger, der war auch bei Voice of Ireland oder sowas, war da mit ganz vorne dabei. Also das war so ein schöner Abend, muss ich echt sagen.
Also du reizt den Sommer auf jeden Fall gut aus.
Definitiv, das war auf Freitag. Samstag war 15 Jahre Manolo von Jenny, die aber gesagt hat, aufgrund der Wetterprognose, sie geht ins Kulturhaus. Da war mit 300 Leuten auch ausverkauft. Da habe ich noch mit ihr noch ein kleines bisschen moderiert, weil sie wollte das bisschen so locker auch eine kleine Ansprache halten. Ja, also es ist bei uns gerade unglaublich viel los.
Ja,
also das ist, wir haben ja auch eine City-Managerin und ich glaube, die macht da auch eine ganz gute Arbeit und ist passiert da einiges, ja, muss man echt sagen.
Weil wir uns ja nun auch jetzt gerade bei diesem Vielfaltsfest getroffen haben. Ich habe jetzt mal zwei Fragen an dich, weil das auch gerade ist, was mich beschäftigt und wo ich die Leute gerne frage. Kennst du denn Menschen, die einen Migrationshintergrund haben? Erstmal das. Und redest du mit denen auch über die Wahl und beschäftigt die das? Ist da eine Sorge oder ist das irgendwie präsent, dass jetzt die AfD eben stärkste Kraft in Thüringen werden könnte? Oder ist es doch eher so, also worauf ich hinaus will, bei mir ist das ja einfach sehr stark und die Angst davor auch. Ich habe aber jetzt auch oft die Erfahrung gemacht, dass es Menschen gibt, die das erstmal gar nicht so genau wissen. Ja. Und die also sich aber auch nicht davon einschüchtern lassen oder denken, ach nee, das wird schon alles nicht dramatisch werden. Kommen wir schon.
Naja, hin. Also das bezieht sich vorwiegend auf dienstlich, also ich sag mal Schule und auch Sportverein. Da haben wir natürlich sehr, sehr viele Migranten, also sehr, sehr, sehr viele. Das ist immer vergleichsweise, wo ist die Relation? Übrigens in Thüringen leben 18.000 Migranten. Ja. Wir sind die Nummer 14 in Deutschland. Also wir haben eigentlich gar keine, also für andere Bundesländer haben viel, 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 viel mehr. Ja, ja. Ja. Ja, ich habe jetzt gerade wieder, natürlich, ich kriege ja immer irgendwie von meiner Schule immer die schwersten Klassen, das heißt schwersten Klassen, aber ich habe gerade wieder eine Hauptschulklasse, wo zwei Mazedonier sind und der eine wirklich kein einziges Wort versteht. Gell? Und ich sage, was, das ist doch schlimm für den. Ja? Und dann lässt er dann nach einer halben Stunde auch seinen Kuli so runterfallen und ich musste ihn ein bisschen zusammenfalten, weil das gestört hat. Aber ich stelle mir das ganz, ganz schlimm vor. Der sitzt da jeden Tag 6 Stunden, versteht nichts. Sein Nachbar kann ein bisschen übersetzen, der versteht mich schon viel besser. Und wenn ich richtig informiert bin, die müssen ja so einen Sprachtest machen. Und jetzt kommt er, glaube ich, ab Montag, geht dann nach Mühlhausen in eine Sprachklasse und wird hoffentlich dann so weit. Ja, und wir haben im Verein viele, wir haben in der Schule viele Nationalitäten. Wir haben von Indern über Mazedonier, viele Ukrainer und so weiter. Aber
ist das ein Thema bei denen?
Naja, gut, ich habe sie ja im Sport vorwiegend. In Geschichte ist es jetzt für mich sowieso ein Thema, aber nicht, weil ich Migranten in der Klasse habe, sondern weil es einfach dazugehört. Ja. Wenn wir jetzt gerade, ich habe jetzt gerade wieder eine 9. Klasse, da ist jetzt gerade Ende 1. Weltkrieg, geht es in Richtung 2. Weltkrieg. Natürlich ist das dann wieder ein Thema, weil man natürlich immer, ich versuche immer den aktuellen Bezug herzustellen. Aber ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, wie die da eine Meinung dazu haben, weil es ist wirklich schwierig. Dann habe ich da hinten ein paar Mädels sitzen, 2 Mädels auch aus der Ukraine meines Erachtens. Die, wo ich dann so sage, verstehst du, was ich sage, was ich hier aufgeschrieben habe? Ja, so ein bisschen und so weiter. Und das ist ganz, ganz schwierig, wenn wir gerade hier Ausgang Erster Weltkrieg machen und ich so einen Lückentext mache und dann,
kann ich mir vorstellen.
Aber das macht es wirklich nicht einfach. Aber wie gesagt, wir haben dieses Migrantenproblem. Also vergleichsweise haben wir es eigentlich gar nicht.
Ja, ja.
Und am einfachsten ist es im Sport. Ja, im Sport habe ich auch viele andere noch und da geht es wunderbar. Da kannst du viel mit Zeigen machen. Und ich glaube nach wie vor, das haben wir im Podcast, glaube ich, auch schon mal besprochen, ich glaube, die einfachste Möglichkeit der Integration ist Sport. Da funktioniert es immer. Und kannst du dich erinnern, wie wir unseren letzten bzw. vorletzten Podcast begonnen haben?
Hallo? Herzlich willkommen.
Genau, hallo. Und was habe ich dann nicht als erstes gefragt?
War nicht das letzte Mal Sport
gemacht? Aber ich denke, bei alten Menschen ist das mit dem Langzeitgedächtnis. Ich habe nicht gefragt, welches besondere Ereignis heute beginnt, gerade als wir den Podcast aufgenommen haben.
Ja,
und das waren die Olympischen Spiele.
Das stimmt, die hatten Vorbildcharakter.
Und ich musste ganz ehrlich sagen, abgesehen davon, dass diese Olympischen Spiele mich extremst angefasst haben. Also die Art und Weise, wie Paris ihre Stadt, die Menschen und den Sport organisiert und dargestellt hat, das war absolut grandios. Von der Eröffnungsveranstaltung bis zur Abschlussveranstaltung wirklich sensationell. Diese Locations, wo die Sport gemacht hat, wenn du mal gesehen hast, Reiten da in Versailles, unfassbar. Da war auch der moderne Fünfkampf. Dann Fechten in einer Museumshalle. Dann natürlich vor dem Eiffelturm Beachvolleyball.
Ja, ja.
Also unglaublich. Und ich hatte bei der Abschlussveranstaltung wirklich auch fast Tränen in den Augen, wenn du gesehen hast, da sind die Sportler aus aller Welt einmarschiert.
Ja.
Und es war null Probleme. Alle waren friedlich, alle hatten Spaß, alle haben sich im Sport gemessen. Es gibt eine Dokumentation vom ZDF, da geht es darum, es kamen 15 Sportler und Sportlerinnen aus Russland. Die Russen, wie gesagt, durften nur, wenn sie keinen Bezug zur Armee hatten und so weiter. Da kann man jetzt drüber diskutieren. Aber die haben gesagt, auch eine junge Frau, eine Turnerin, hat gesagt, wir wurden im Olympischen Dorf so nett aufgenommen. Und es wurde sich nach uns erkundigt und gefragt. Das war so angenehm. Ja. Und die sagt aber dann, das Schlimmste ist, wir können nicht mehr nach Russland zurück, weil wir sind Verräter in Russland.
Hä, was wirklich?
Wir sind Verräter. Und die haben auch alle schon vor dem Spiel nicht mehr in Russland gelebt.
Ach so.
Weil Putin natürlich alle bestraft, die da teilnehmen. Er hat gesagt, wir nehmen da nicht teil.
Ach so.
So, und jetzt haben die da teilgenommen, natürlich unter unabhängiger Flagge. Mhm. Die wurden auch nicht die Hymnen gespielt bei Siegerehrung. Aber die haben gesagt, ja, hier sind wir nett aufgenommen, aber in unserem Zuhause sind wir gehasst.
Oh.
Ja, das ist schon, also,
naja. Aber wer sagt, dass die Olympischen Spiele nicht politisch sind, hat es auch nicht richtig mitbekommen. Also es gab natürlich viele Sachen, viele Diskussionen auch über die Spiele. Und wenn ich mich hier an die Boxerin erinnere, ist ja auch viel, also ich meine, die Nachrichten sind natürlich voll von positiven Berichten, das ist sehr schön, aber politisch ist es natürlich trotzdem auch.
Aber pauschal gesehen war es nicht politisch. Also natürlich gab es einige Sachen, es gab auch eine Breakdancerin, die mit einer Fahne auf Rücken irgendwie getanzt hat und sowas, die ausgeschlossen wurde, weil es dürfen keine politischen Botschaften bei dem Spiel präsentieren.
Ja, aber die politische Botschaft kann ja auch sehr versteckt sein. Also beispielsweise gab es ja viel Kritik an der Eröffnungsfeier, wo so Drag Queens teilgenommen haben.
Ja.
Und also das meine ich damit, dass du natürlich auch immer ein Zeichen setzen kannst mit den Spielen. Und ich finde, das hat Paris sehr gut
gemacht. Das hatten sie wunderbar gemacht und ich glaube, das sind die Maßstäbe für die nächsten 10, 20, 30 Jahre gesetzt. Wer das nochmal so hinbekommt, das war wirklich herzzerreißend und wirklich toll, was sie da abgeliefert haben. Und alle, die auch dort waren aus meinem Freundeskreis, haben gesagt, sensationell, klar, die Preise waren teilweise sehr hoch, die Eintrittskarten und so weiter, aber was sie da abgeliefert haben, also das war, und wie gesagt, da sage ich mir, guck mal, da geht's doch, im Sport geht's doch, da sind Chinesen, da sind Amerikaner, da sind, keine Ahnung, Russen, da sind Ukrainer, da geht's doch. Aber das ist eben Gott sei Dank die Macht des Sports. Gell?
Könnte so einfach sein. Ne?
Und von der Macht des Sports müssen wir jetzt rübergehen auf die Macht der Politik.
Ja, beziehungsweise wollte ich dir eigentlich, ich habe dir ja die Frage gestellt mit dem, welche migrantischen Menschen kennst du. Ich war heute bei meinem Schneider, der aus Syrien kommt und jetzt schon seit über 7 Jahren hier in Deutschland lebt. Er hat aber immer noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Er kämpft darum und er darf nicht wählen.
Du hast einen Schneider.
Ich habe einen Schneider, ja.
Der hat einen Schneider?
Ich habe einen privaten Schneider.
Was macht der?
Wenn was kaputt ist, meine Bluse ist gerissen oder.
Dann gehst du zum Schneider.
Oder mein Kleid muss umgenäht werden, dann gehe ich zum Schneider. Ja, wie machst du das denn? Ist es selber oder was?
Ich wüsste nicht, wo bei uns ein Schneider ist.
Also. Es gibt viele hier.
Bräuchte ich einen Schneider?
Ich weiß es nicht. Also ich kann dir den sehr empfehlen. Der ist sehr nett, sehr sympathisch, auch sehr günstig. Und was ich habe ihn dann gefragt, ob er das eigentlich mit der Wahl alles mitbekommt. Und er meinte so, nicht so richtig. Sein Papa hat, glaube ich, SPD, fand er mal gut und so. Und dann meinte er, ja, er darf aber gar nicht wählen. Er und seine Familie dürfen nicht wählen. Sind seit über 7 Jahren hier in Deutschland, zahlen Steuern und dürfen nicht wählen. Und das
ist, weil sie keine deutschen Staatsbürger
sind. Du darfst nur, wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft hast,
darfst du wählen.
Und ich finde das so schlimm eigentlich, dass es ja wirklich auch darum geht, diese Menschen zu halten und zu holen, dass die eigentlich unser System ja auch mittragen und wir einfach eine Partei gerade stärken, die diese Menschen loswerden will und eigentlich unser Land kaputt machen will. Aber ja, ich rede jetzt aber noch stärker rein. Aber ich habe mit vielen Menschen, gerade in der Dienstleistungsbranche, meine Friseurin ist aus dem Irak, meine Kosmetikerin ist aus dem Libanon, so. Die darf wählen tatsächlich, die hat die deutsche Staatsbürgerschaft, weil die, glaube ich, auch hier geboren ist und dann erst später nochmal in Libanon gegangen ist. Aber meine Friseurin seit über 10 Jahren in Deutschland, keine deutsche Staatsbürgerschaft. Aber weil sie es auch noch nicht beantragt hat.
So, nun erzähl uns aber was zu...
Ich erzähle was ja mal, zu unserer Interviewpartnerin.
Ich bin ja ganz stolz auf dich, dass du mal eine Interviewpartnerin besorgt hast. So.
Genau.
Nun erzähl uns mal was zu deiner Interviewpartnerin Laura Wahl.
Also, es war ein lauer Sommermorgen und ich lief an dem Wahlbüro der Grünen vorbei, die hier bei mir ganz in der Nähe wohnen quasi. Und habe gesehen, dass offen war und ich war gerade so wieder voller Wut und Ärger auf das, was passiert. Und dann dachte ich, geh mal rein. Ich spreche mal mit denen.
Einige Menschen schon wahrscheinlich
was?
Dissen, wenn du...
Ja, ja.
Wer geht denn ins grüne Büro rein?
Das ist mir auch klar, dass wir heute wahrscheinlich da einiges aufzuarbeiten haben, beziehungsweise die Laura einiges aufzuarbeiten hat. Weißt du, was mir übrigens aufgefallen ist? Kurz mal abschweifen. Von unseren Interviewpartnern und Partnerinnen im Podcast haben wir bisher alle Frauen geduzt. Und Männer teilweise auch?
Ich nicht.
Ich glaube schon. Also wir gehen sehr schnell da. Es gab mal dieses hier mit dem Dr. Russwurm und seiner Schwesterperson. Und die haben wir geduzt und ihn haben wir gesiezt. Ich habe Laura extra gefragt, ob das okay ist. Also nur, dass ihr euch nicht wundert.
Ich werde auch Laura siezen. Also
ihr ist es sehr recht, wenn wir du sagen.
Aber das ist bei mir, ich mache es immer so, dass ich erstmal warte, bis sie mir es anbietet. Ja. Und dann mache ich es natürlich gerne. Aber ich habe keinen
Problem. Ist mir nur so aufgefallen, als ich es mal durchgegangen
bin. Denn sie ist ja, jetzt wirst du gleich machen, sie ist ja sehr jung. Sie war so jünger als du.
Sie ist 30 Jahre alt, genau.
Erzähl weiter. Du bist ins Büro reingegangen?
Genau, und habe sie angesprochen. Ich habe sie gefragt, ob sie gerne unsere Podcast-Partnerin sein möchte, um mal ein bisschen zu erzählen, was eigentlich los ist bei den Grünen, was die gerade so machen.
So, pass auf, sie ist Landtagsabgeordnete. Genau, sie ist aber meines Erachtens ist sie nachgerutscht irgendwie, gell? Sie ist für eine andere Kollegin, das kann sie uns noch erzählen, ist sie in den Landtag
rein? Also sie ist nicht die Spitzenkandidaten vom Bündnis Grün in Thüringen, sind die Madeleine Henfling, glaube ich, ja, und ja, Bernhard Stengele, ja. Genau. Und sie ist aber, in meinem Wahlbezirk steht sie quasi auf dem, also ich habe ja schon gewählt, steht sie auf dem Platz, den man wählen kann.
So, und was macht sie da, was macht sie beruflich? Also sie ist jetzt Landtagsabgeordnete, okay.
Sollen wir sie einfach selber fragen?
Nein, ja gut, okay. Ich dachte, du weißt noch ein bisschen was du jetzt vorher schon erzählen
kannst. Ja, ich kann dir sagen, sie hat internationale Beziehungen und Wirtschaftswissenschaften studiert, sie war mal in Amerika, ich glaube in Illinois oder sowas.
Sie war, glaube ich, in der 11. oder 12. Klasse oder sowas, gell, war sie
da. Genau, da ist ihre Schwerpunkte, ja gut, das interessiert vielleicht jetzt nicht so viele, aber das wird sie bestimmt dann auch erzählen. Ich habe noch was anderes
Witziges. Aber du hast jetzt mal ganz so, du hast ein Gespräch mit ihr geführt.
Ich habe ein Gespräch mit ihr geführt, genau. Ich habe ein paar Flyer mitgenommen. Ich habe gemeint, ich würde sie gerne unterstützen. Ich würde gerne wissen, wie sie denn dazu stehen, dass sie gerade Gefahr laufen, unter der 5%-Hürde zu landen.
Da hat sie gesagt, ach, sie sind die eine Person aus Erfurt, die unterstützen will.
Nein, sie war tatsächlich sehr positiv und optimistisch gestimmt und hat mir an dem Tag wieder ein bisschen Hoffnung gegeben.
Okay.
Ja, und hat sich aber gefreut und hat mir ein paar Flyer mitgegeben, ein paar Sticker und dann meinte sie, ja, wir können gerne mal sprechen und vielleicht, sie wollte mir erst die Madeleine Henfling lieber empfehlen als Podcast-Partnerin, aber ich meinte, ich fände es eigentlich cool, sie da zu haben, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das hat gut gematcht.
Was ich jetzt nochmal ganz kurz sagen muss und wirst mich jetzt gleich wieder als Schobi abstempeln, was man sagen muss, ist immer, wenn ich die Plakate sehe, also die Grünen haben auf jeden Fall die hübschesten Mädchen, auf jeden Fall, muss
ich mal sagen. Also, ich glaube, das ist okay.
Wenn das jetzt bei der Wahl eine Rolle spielt, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber, aber ich würde jetzt sagen, ehe wir jetzt abdriften, würden, rufen wir sie jetzt mal an. Du hast sie ja gebrieft oder was? Und ich würde jetzt
ich
mal
habe sie gebrieft, genau.
Dass wir jetzt mal...
Ja, dann mach das doch mal.
Wahl, hallo.
Hallo, Laura.
So, wir sagen auch herzlich willkommen beim Podcast Two of Us. Mein Name ist Hardy Krause. Ich bin der Vater dieser jungen, dynamischen Frau, die mir hier gegenüber sitzt und die mir gesagt hat, wir müssen heute unbedingt mal Frau Wahl anrufen. Die habe ich ganz spontan im Wahlbüro kennengelernt und deshalb sage ich mal, schön, dass wir uns treffen, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Im Wahlbüro bin ich gerne anzutreffen als Laura Wahl. Es freut mich auch total, dass es jetzt geklappt hat.
Okay. Also vielleicht mal der Form halber. Also mein Name ist Hardy Krause. Abgesehen, dass ich der Papa von Caroline bin, bin ich Sportlehrer in meiner Heimatstadt Bad Langensalza. Bin Vater von zwei erwachsenen Kindern, eins sitzt mir gegenüber und mache in meiner Freizeit, also organisiere auch, bin Schulsportkoordinator, organisiere Sportwettkämpfe und Schwimmen für Kinder und ja, in meiner Freizeit moderiere ich Sportwettkämpfe, auch mittlerweile andere Sachen. Ja, und irgendwie sind wir beide mal auf die Idee gekommen, einen Generationen-Podcast ins Leben zu rufen und der läuft jetzt heute, ich glaube, zum 33. Mal.
Oh, tatsächlich?
Ja.
Oh, sehr cool. Glückwunsch.
So. Frau Wahl, ich habe jetzt Caroline schon mal gefragt über ihre Vita sozusagen. Vielleicht können Sie uns noch mal ganz kurz zusammenfassend noch mal sagen, wer Sie sind, was Sie machen und so weiter.
Ja, voll gern. Also, wie gesagt, ich bin Laura. Ich bin vor 10 Jahren zum Studium nach Erfurt gekommen und habe da auch angefangen, mich politisch bei der Grünen Jugend Erfurt zu engagieren. Das ist der Jugendverband von Bündnis 90 Die Grünen und bin dort Landessprecherin gewesen. Wir haben viel Aktionen organisiert, Demonstrationen, Workshops miteinander und ja, das war dann der Start und 2019 stand ja die Landtagswahl an und dort haben wir als Jugendverband dann überlegt, Politik wird immer noch ziemlich viel von älteren Menschen gemacht, eigentlich wäre es total cool und wichtig, dass es eben sowohl junge als auch alte Menschen in den Parlamenten gibt. Und das war dann für mich auch ein Punkt, mich zu entscheiden, als Spitzenkandidatin der Grünen Jugend Thüringen sozusagen für den Landtag zu kandidieren. Und das hat dann auch geklappt. Ich war bei Bündnis 90 Die Grünen auf Listenplatz 6 und bin dann nach der Kemmerich-Geschichte nachgerückt und seit 2020 Abgeordnete im Landtag und bin auch hier Stadträtin im Erfurter Stadtrat.
Nur mal Interesse halber, wie muss man sich das vorstellen, nachrücken, dass das unsere Leute mal verstehen?
Genau, das heißt, dass unsere damaligen Minister, also zwei unserer Abgeordneten sind Minister geworden und da wir nur 5 Abgeordnete als Grüne haben, ist bei uns der Grundsatz, dass man wenn man Minister wird, das Mandat abgibt, sodass sozusagen alle Abgeordneten da auch aktiv sein können. Und deswegen bin ich dann als Listenplatz 6 und Babette Pfefferlein, meine Kollegin aus Nordthüringen, als Listenplatz 7 noch nachgerückt.
Und dann sind Sie mit 25 Jahren dann in den Landtag eingezogen?
Ja, genau.
Wow. Ganz schön
also ich war kurz die Jüngste, aber ich habe das auch nicht halten können, weil bei der Linken noch Donata Vogt-Schmidt später auch noch dazu kam. Die ist sogar noch jünger. Aber ganz insgesamt, ich glaube, im Thüringer Landtag ist es sogar relativ gut ausgeglichen. Es werden jetzt ein paar Leute unter 30, aber man merkt trotzdem, Menschen sind immer noch sehr häufig irritiert, wenn man da als junge Frau auftaucht, weil sich doch häufig irgendwie bei Politikern ein Mann im Anzug ganz salopp gesagt vorgestellt wird.
Hast du da ein bisschen Ehrfurcht auch gehabt am Anfang? Also ich stelle mir das sehr schwierig vor, dann eben diesen alteingesessenen, ja wahrscheinlich auch meisten Männern gegenüberzutreten und dann gerade als grünen Politikerin sich irgendwie behaupten zu müssen. Hattest du da Schwierigkeiten am Anfang?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es teilweise einen Unterschied macht, als junge Frau im fachlichen Austausch komme ich mit meinen Abgeordnetenkollegen da total gut zurecht und habe auch das Gefühl, ich werde ernst genommen, weil auch die älteren Kollegen merken, ich arbeite mich in Themen ein, ich nehme das sehr ernst und bin gut vorbereitet. Aber gerade bei Plenarreden, also wenn es im Landtag hoch hergeht, dann merkt man schon immer wieder, dass es doch einen Unterschied macht, wer ans Pult tritt. Und dass bei mir zum Beispiel oder auch wenn andere junge, eher linke Frauen sprechen, teilweise die Lautstärke recht hoch ist, weil da doch einige Herren sich sehr bemüßigt fühlen, mehr reingerufen wird, mehr Zwischenrufe kommen. Und da würde ich sagen, da gibt es ganz klar noch einen Unterschied, der bestimmt auch was mit Sexismus zu tun hat, dass unterschiedlich reagiert wird, je nachdem, wer an dieses Pult tritt. Und ich glaube, umso wichtiger, dass eben auch junge Frauen das ganz selbstbewusst tun, damit sich das weiter normalisiert.
Wenn ich Sie jetzt, Laura, mal nach einem Fazit fragen würde, nach 5 Jahren Landtagsdebatten und Teilnahme, wie fällt Ihr Fazit aus?
Das ganz Persönliche mit auch bezogen auf die Themen?
Allgemein. Wie muss ich es einem Mensch vorstellen? Wie spürt eine Laura Wahl sich als, wie fühlt sie sich als Landtagsabgeordnete? Wie fühlt sie sich im Landtag? Wie ist ihr persönlicher Anspruch gewesen und vielleicht so ein erstes Fazit oder so?
Also ich würde sagen, es ist ein Stückchen Stolz auf das, was ich auch erreichen konnte und ganz viel eigentlich Ehrgeiz und Motivation, weil es noch weiterhin so viele Dinge zu bewegen gibt. Wir hatten ja eine wirklich schwierige Wahlperiode, muss man sagen, weil die rot-rot-grüne Landesregierung keine Mehrheit hatte. Wir dadurch immer auch auf Stimmen von CDU oder der FDP angewiesen waren und das einfach zu sehr viel Abstimmungsarbeit, zu sehr viel Abstimmungsrunden führt und natürlich auch Kompromisse nicht ganz so einfach gemacht hat. Aber wir haben gerade gegen Ende in den letzten Sitzungen vor dem Sommer noch ganz wichtige Punkte verabschieden können, die ich auch verhandeln durfte. Beispielsweise haben wir ja die Verfassungsreform geschafft. Es wurden in einigen Punkten die Thüringer Verfassung geändert. Mein Lieblingsartikel ist, dass wir zum Beispiel in der Verfassung nun ein Nachhaltigkeitsstaatsziel verankert haben. Das heißt, es steht in der Verfassung, dass der Staat nachhaltig zu handeln hat und alle heutigen und künftigen Generationen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht werden soll. Das ist ein Nachhaltigkeitsbegriff, der eben deutlich macht, es geht hier auch um die Umweltaspekte, aber nicht nur, sondern auch um eine soziale Nachhaltigkeit. Und das ist etwas, wo ich finde, da ist die Thüringer Landesverfassung jetzt richtig modern und fortschrittlich. Das war ein Punkt, wo es auf den letzten Metern geklappt hat, das mit CDU und FDP zum Beispiel zu verhandeln.
Aber jetzt, entschuldigen Sie mal, wenn ich mal kurz störe. Ist das denn messbar? Denn ich sage mir immer, wenn man so etwas verankert, finde ich erstmal richtig gut. Aber es muss ja dann auch kontrolliert und im Extremfall reglementiert werden. Ist denn Nachhaltigkeit jetzt für das Thüringer Land messbar?
Bei der Verfassung muss man natürlich ganz klar sagen, das ist sozusagen das übergeordnete Ziel, was wir uns als Land Thüringen damit gegeben haben. Und das entfaltet vor allem mittel- bis langfristig eine Wirkung. Man hat allerdings sehen können, dass 2021 gab es ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Das bezog sich auf das Staatsziel Umwelt im Grundgesetz und damals wurde festgestellt, Deutschland macht zu wenig und zu langsam für den Klimaschutz. Und dort hat sich das Bundesverfassungsgericht explizit auf das Staatsziel im Grundgesetz bezogen. Das ist ein Beispiel, wo man sehen kann, dass durchaus auch Staatsziele eben ihre Wirkung entfalten. Und natürlich sind mit diesem neuen Staatsziel alle Behörden zum Beispiel angehalten, sich eben danach zu richten. Hm. Auch wenn man ganz konkret sagen muss, ist es natürlich im praktischen Fall immer eine Abwägungssache. Aber ich glaube, dort bei Entscheidungen, wo man dann sagen kann, hier wird ganz klar gegen Nachhaltigkeit verstoßen, weil irgendwie eine dampfende und stinkende Fabrik irgendwo hingebaut wird, wo Umweltdinge gar nicht beachtet werden, das wäre vielleicht ein Punkt, wo das dann wirklich konkret auch mit diesem Staatsziel kollidieren würde und man da sehr deutlich laut dagegen vorgehen sollte.
Also ich glaube, es ist hinlänglich bekannt, dass die Grünen sich natürlich als Partei vor allen Dingen auch für Klima- und Umweltschutz und auch Tierschutz ja sehr stark einsetzen. Bei dir, Laura, sind es ja einige Schwerpunkte. Also ich lese hier, du hast Schwerpunkte im Bereich Verkehr, Umwelt, Energie, Naturschutz sowie Frauen-, Gleichstellungs- und Queerpolitik. Das ist natürlich auch einiges. Ich habe dich ja im Büro auch so ein bisschen salopp gefragt, ob du mir nicht mal eine kleine Zusammenfassung der Erfolge der Grünen geben kannst. Und ich glaube, wir leben ja in einer Zeit, wo wir immer darauf angewiesen sind, es kurz und prägnant für die Leute zusammenzufassen. Könntest du mal versuchen, für uns und für unsere Zuhörenden zusammenzufassen, was ihr jetzt in den letzten 5 Jahren konkret, also zusätzlich zu dem zur Verfassungsänderung, aber welche Projekte seid ihr denn vielleicht zusätzlich noch angegangen und wo kann man denn sehen, dass die Grünen da quasi, ich sag jetzt mal, eine gute Arbeit machen oder zumindest ihre Wahlversprechen auch angehen?
Das mache ich sehr gern. Also natürlich ist ein Thema, wie du schon gesagt hattest, der Schutz unserer Lebensgrundlagen. Und da ist insbesondere der Naturschutz und der Artenschutz ein ganz wichtiger, weil es findet ja gerade ein leises Sterben in unserer Landschaft statt, dass immer mehr Arten verloren gehen, das aber gar nicht leider großartig wahrgenommen wird oder mitbekommen wird. Und da ist ein Punkt, wo wir in Thüringen wirklich vorankommen konnten, dass das grün geführte Umweltministerium Natura 2000 Stationen aufgebaut hat. Das war schon in der ersten Zeit von Rot-Rot-Grün. Diese Natura 2000 Stationen sind in ganz Thüringen. Dort sind sozusagen hauptamtlich NaturschützerInnen angestellt und können sich den ganzen Tag um Flächen kümmern, um Kartierung von welche Arten finden sich auf Wiesen. Dieses Natura 2000 Netzwerk, was hier in Thüringen geschaffen worden ist, ist tatsächlich so eine gute Sache, dass ganz viele andere Bundesländer auch in den letzten Jahren geschaut haben, was habt ihr hier in Thüringen eigentlich geschafft und was können wir uns da abschauen. Denn man muss wissen, dass ja von der EU-Seite auch eine Klage anhängig ist, weil Deutschland sozusagen als großes Land nicht genug für Artenschutz macht und nicht genug tut, unsere biologische Vielfalt da zu wahren. Und da ist dieses Natura 2000 Netzwerk gemeinsam auch mit dem Grünen Band, was ja ein ganz toller, einzigartiger Lebensraum hier in Thüringen ist, ein ganz wichtiger Schritt.
Ich unterbreche dich mal kurz, weil also ich sehe das ja persönlich ganz genauso. Für mich ist Artenschutz und der Schutz unserer Natur auch ein vorrangiges Ziel. Nun zeigen ja aber Umfragen, dass gerade in Thüringen Klima- und Naturschutz jetzt eher in der Prioritätsliste sehr weit hinten steht und die Themen eher Bildung, Migration und Wirtschaft sind. Sogar auch bei den jungen Menschen, wie es ja bei der Europawahl dann auch ein bisschen überraschend war, sage ich mal, nach Fridays for Future und sowas hatte ich mir das auch anders vorgestellt. Habt ihr denn da auch was anzubieten, sage ich mal? Oder wie erreicht ihr denn die Menschen in Thüringen dann konkret mit euren Themen? Ist sowas dann was, ja, was die Menschen dann trägt? Oder sind es eher andere Themen, wie jetzt zum Beispiel Verkehrswende?
Wir sind als Partei natürlich breit aufgestellt. Ich glaube, für diese Landtagswahl muss man ganz klar sagen, dass wenn Bündnis 90 Die Grünen nicht im Landtag ist, auch das Thema Klima und Naturschutz eben keine Stimme mehr hat. Und auch wenn es gerade ein bisschen politisch im Hintergrund ist, gibt es natürlich trotzdem viele Menschen, die zu Recht sagen, das ist so ein langfristiges, wichtiges Thema. Da muss dran gearbeitet werden. Und da wissen WählerInnen, das sind natürlich wir als Bündnis 90 Die Grünen, die dafür kämpfen. Aber ja, wir merken leider auch, dass im Moment andere Themen im Vordergrund stehen. Auch nicht ganz zu Unrecht natürlich. Das Thema Bildung ist ein großes. Da hatte ich in den letzten Tagen einige Podiumsdiskussionen an Schulen. Das Thema Mobilität ist auch eins, wo Menschen an den Wahlkampfständen auf mich zukommen. Ich hatte zum Beispiel neulich eine Frau aus Sömmer da, die meinte, ja, sie findet es gut, dass alle sagen, man soll was für Klimaschutz machen, aber es ist bei ihr ganz schwierig, weil in Sömmer da nicht genug Busse fahren und sie da nicht mobil sein können. Mhm. Das ist ein Punkt, bei dem ich mich als Abgeordnete in den letzten Jahren sehr intensiv mit auseinandergesetzt habe. Und wir haben tatsächlich auch als grüne Landtagsfraktion ein Konzept aufgestellt, das wir Mobilitätsgarantie nennen und mit dem wir erreichen wollen, dass man wirklich in ganz Thüringen die Chance hat, ohne Auto auch mobil sein zu können. Denn im Moment braucht man leider an vielen Stellen, gerade im ländlichen Raum, das Auto. Aber es ist eben so, dass junge Menschen unter 16, die weder Mofa noch Auto fahren dürfen, aber auch ältere Menschen eben teilweise gar nicht Auto fahren können oder sich es auch nicht leisten können. Und da brauchen wir ein gutes Angebot. Und unsere Mobilitätsgarantie sieht vor, dass man nicht nur die bestehenden Bus- und Zugverbindungen stärkt, sondern darüber hinaus in ganz Thüringen ein Rufbussystem einrichten würde, wo man sozusagen überall per App oder Telefon einen Rufbus mieten kann, wenn man ihn braucht. Und das würde natürlich ein bisschen was kosten. Aber wir haben unsere Studie, die wir in Auftrag gegeben hatten, kam bei 40 Millionen Euro raus, was ein Betrag ist, der im Landeshaushalt durchaus abbildbar wäre. Und ich finde, wenn wir damit schaffen können, dass man wirklich überall in ganz Thüringen mit Bus und Bahn mobil sein kann, dann ist das ein Betrag, der für die politische Daseinsvorsorge sehr gerechtfertigt ist. Mhm.
Nun ist es ja so, Laura, dass ich jetzt mit Caroline hier sitze und den Podcast nochmal machen, 9 Tage vor der Wahl, weil wir beide uns natürlich große Sorgen machen, was passiert nach dem 1. September. Ja. Jetzt muss man ja kein Wahrsager sein, dass die Grünen ja wahrscheinlich, ich sage es jetzt einfach mal so knallhart, wahrscheinlich nicht in den Landtag einziehen werden. Die Prognose gestern hat wieder 3% gezeigt. Ich weiß nicht, ob sie aktuellere Zahlen haben, aber ist jetzt schwer vorstellbar, auch wenn es jetzt wieder ein bisschen pessimistisch von mir klingt, Caroline guckt mich etwas böse an, dass ihr jetzt noch in den 9 Tagen noch 2% holt. Jetzt mal meine Frage aus der Boomer-Generation von mir aus. Ich habe so das Gefühl, auch in meinem Umfeld, dass natürlich diese schlechten Prognosen für die Grünen primär aus der Bundesregierung herkommen, aus der Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, was nicht immer aus meiner Sicht was mit der Landesregierung zu tun haben muss. Aber ich glaube, da die Namen Habeck und Baerbock spielen da in meinem Umfeld immer eine riesengroße Rolle, wo mir aus meinem Umfeld Leute sagen, also die Grünen haben sich verraten, sie haben ihre Ideale verraten, ein Habeck fährt nach Katar und kauft Gas ein, keine Ahnung, und so weiter. Also die extremst unzufrieden sind, dann ja, und die Baerbock unterstützt den Krieg und das sind alles Ideale, wo die Grünen immer gesagt haben, das werden wir niemals machen, das tun wir nicht, wir sind für Nachhaltigkeit, wir sind für Frieden und so weiter. Und sagen, ich glaube, das färbt auf die Thüringer Grünen ab und so wird es kommen wahrscheinlich, dass ihr nicht in den Landtag einzieht, oder wie sehen Sie das?
Also Sie haben total recht, dass die Bundespolitik im Moment eine große Rolle spielt. Ich bin trotzdem optimistisch, dass wir in den Landtag einziehen. Die Umfrage bei heute Morgen im Morgenmagazin bei ARD hat uns zum Beispiel wieder bei 4% gesehen. Im Endeffekt ist entscheidend, was am 1. September abends dort steht, weil Umfragen haben sich noch nie als völlig zutreffend erwiesen. Richtig. Der große Unterschied ist, und da reden wir auch gerade mit vielen Menschen drüber, ist, dass wir gerade sehr viel Unterstützung haben. Campact zum Beispiel und andere Organisationen sagen deutlich, wir rufen WählerInnen auf, die um die demokratische Zukunft Thüringens besorgt sind, mit der Zweitstimme aus taktischen Gründen die Grünen zu wählen, weil es im Landtag einen großen Unterschied macht, ob wir drin sind oder nicht, wie viel Vetomacht die AfD entwickeln kann. Und tatsächlich erlebe ich auch in Gesprächen mit vielen Menschen, die sich da eben große Sorgen machen, dass sie davon gehört haben und dass sie deswegen tatsächlich überlegen, die Grünen zu wählen. Das ist ein sehr gewichtigter Punkt, weshalb wir auch um wirklich jede Stimme gerade kämpfen. Plus natürlich die inhaltlichen Gründe, aus denen ich persönlich so finde, dass es sich lohnt, die Grünen zu wählen. Aber wir erleben immer, dass es nicht unbedingt in den Bundesländern einfacher wird, wenn in der Bundesregierung regiert wird. Und natürlich ist es im Bund gerade auch eine super schwierige Situation. Können wir gerne ins Detail gehen oder wie ihr möchtet.
Aber wie geht ihr mit der Kritik um, mit dieser Kernthema-Kritik? Also wieso wollen die Grünen jetzt dieses blöde Gas von den größten Verbrechern der Welt kaufen? Wieso wollen die Grünen unterstützen, dass der Ukraine-Krieg weitergeht? Also ich sage jetzt mal ganz polemisch.
Ich kann noch ein anderes Beispiel geben. Bei meiner Geburtstagsfeier war ein kleiner Junge da, der erzählte, sein Papa hat gesagt, nee, die Grünen wählen wir mal nicht, die wollen, dass alles teurer wird.
Ja gut.
Also es stimmt ja, es sind ja wirklich diese Scheinargumente von wegen, die Grünen wollen uns das Fliegen verbieten, sie wollen, dass wir alle gendern, sie wollen, weiß ich nicht, dass keiner mehr sein Geschlecht haben darf. Also es wirklich, das artet ja wirklich aus. Und da würde mich auch interessieren, wie gehst du privat oder wie geht ihr als Partei dann mit sowas um? Ihr müsst ja auch unglaublich viel Hass dann abbekommen.
Ja, ganz grundsätzlich ist es so, dass im Moment sehr viele Mythen und Meinungen über uns im Umlauf sind, die zu einem großen Teil nicht stimmen, wo es sehr, sehr schwierig dagegen anzukommen ist, wenn es immer wieder wiederholt ist. Auf die zwei konkreten Kritikpunkte gehe ich vielleicht gern einfach kurz ausführlicher ein. Also bei dem Thema Ukraine sage ich immer Menschen, die mit Kritik an den Stand kommen, ich finde es wichtig, dass wir uns erstmal beide einig sind, dass wir alle Frieden wollen. Und ich glaube, die Frage, wie wir sozusagen zu einem nachhaltigen Frieden in der Ukraine kommen, darüber gibt es möglicherweise unterschiedliche Vorstellungen. Ich persönlich bin der Meinung, dass im Endeffekt Ukrainerinnen und Ukrainer das auch selbst entscheiden müssen, an welchem Punkt und wie sie dort Frieden haben können. Und das schwierig fände, wenn wir da als Deutsche irgendwie sehr, sehr reinreden und sagen, so und so hat's zu gehen. Aber dass dort auch diplomatische Bemühungen schon die ganze Zeit stattgefunden haben und dass das Ziel, einen nachhaltigen Frieden für uns alle in Europa zu finden, das ist sozusagen auch unser grünes Ziel und das finde ich sehr schade, dass uns das teilweise abgesprochen wird. Aber ich kann auch verstehen, es ist eine sehr, sehr emotionale Debatte, die ist es bei Krieg immer.
Aber ich glaube, das würden alle Fraktionen der Parteien so unterschreiben, wie sie es jetzt gerade gesagt haben. Gell? Ich glaube, das ist kein Alleinstellungsmerkmal der Grünen, weil wir wünschen uns alle, dass dort diplomatische Verhandlungen in Gang kommen. Und ich habe immer so das einzige Argument, ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen würde als Politiker, das muss man einfach mal dazu sagen, deshalb habe ich Respekt vor allen Menschen, die sich da politisch auch engagieren. Aber für mich wäre es einfach die Frage, wenn wir die Ukraine nicht mehr unterstützen, hört doch der Krieg nicht auf. Im Gegenteil. Dann wird das Leid, glaube ich, also ich will jetzt nicht polemisieren, genau, aber das Leid wird noch größer werden, weil wenn die sich nicht mehr wehren können, dann wird es ja richtig schlimm. Und dann wir denken immer so, wir Deutschen müssen aufhören zu unterstützen, aber was passiert denn, wenn wir aufhören zu unterstützen? Dann ist doch der Krieg nicht zu Ende. Das ist für mich so ein Argument, wo ich sage, Leute, denkt doch mal drüber nach.
Das ist genau der Punkt, warum ich eben auch sage, wir müssen als Deutschland die Ukraine unterstützen und da auch voll hinter der Bundesregierung an der Stelle stehe. Ich glaube, wenn man jetzt zu irgendwelchen ganz für Ukrainerinnen untragbaren Bedingungen Frieden schließt, dann wird es kein nachhaltiger Frieden sein, weil nachhaltiger Frieden kann es eben auch nur sein, wenn es irgendwie für alle Seiten passt. Ich finde es halt schwierig, wenn sozusagen Leute auf uns zukommen und uns unterstellen würden, wir als Grüne sind direkt Mörder und hätten ein Interesse daran, dass Krieg passiert. Das verbitte ich mir, weil, wie ich schon gesagt hatte, ich glaube, wir wollen alle Frieden. Und die große Frage ist eben, wie man diesen Frieden erreicht. Da kann es unterschiedliche Vorstellungen geben, die man ja auch kritisch miteinander diskutieren kann und was wir auch alle miteinander tun.
Hm. Und die Geschichte mit dem Gaskauf würde ich gerne mal hören.
Genau, das wurde tatsächlich getan. Ich kann das an der Stelle nachvollziehen, denn der springende Punkt ist ja, dass wenn wir in Deutschland schon vor 20 Jahren damit angefangen hätten, die Erneuerbaren ganz konsequent auszubauen, wenn nicht zwischendrin die Merkel-Regierung gekommen wäre, die Solarbranche hat kaputt gehen lassen, die ganz massiv darauf gesetzt hat, russisches Gas auch zu beziehen, dann stünden wir an einem ganz anderen Punkt. Der Punkt ist, die Energieversorgungssicherheit ist das Wichtigste und auch das hat Robert Habeck ja immer deutlich gemacht. Und in der kompletten Ausnahmesituation 2022/23, die niemand hatte davor sehen können, fand ich persönlich, muss ich sagen, finde ich es richtig und erwarte das auch von Politik, dass sie dann kurzfristig die Maßnahmen trifft, um die Energiesicherheit in Deutschland abzusichern. Das wirklich Wichtige ist halt, dass wir nach vorne schauend den ganzen Drive und unsere Energie darin reinsetzen, die erneuerbaren Energien auszubauen, um uns hier vor Ort auch lokal unabhängig zu machen. Und da finde ich, wurde ja wirklich im Bundeswirtschaftsministerium in den letzten 4 Jahren so viel geschafft, wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Also da bin ich sehr froh drum, weil das ist ganz konkret eine Klimaschutzmaßnahme, die sich auch in Zukunft bemerkbar machen wird.
Okay, Laura, was mich persönlich wirklich so extrem stört, ist so, und das hat gar nicht mal was speziell mit den Grünen zu tun, dass wir Deutschen uns immer in der Welt so als die Moralapostel aufspielen und sagen, ihr müsst so leben wie wir, so demokratisch wie wir, das prangern wir in China an, da fährt Frau Baerbock hin und sagt ihnen das, und das prangern wir natürlich im Iran an, mit zu Recht auch, ja. Aber das Anprangern und den Leuten den Finger zeigt und sagt, was ihr hier macht, ist menschenunwürdig. Und auf der anderen Seite kommt dann unser Wirtschaftsminister und kauft von diesen Verbrechern, Entschuldigung, aber kauft eben das Gas. Ja, und da sage ich mir, Leute, was ist denn das für eine scheinheilige Moral? Einerseits prangert ihr diese Menschen an für ihre Politik und andererseits macht ihr mit ihnen Geschäfte.
Ich meine, das Hauptgas wurde ja tatsächlich, meines Wissens zumindest, aus Kanada an anderen Punkten bezogen. An der Stelle gab es, glaube ich, nicht viele andere Möglichkeiten, weil wenn man gesagt hätte, wir holen das nirgendwo, dann wären vielleicht wirklich irgendwo die Lichter ausgegangen.
Aber rechtfertigt das?
Das ist, glaube ich,
Das ist dann eine ganz konkrete, glaube ich, ganz schwierige Frage, wo dann Politik eben auch manchmal zwischen schwierigen Dilemmata abwägen muss. Ich finde es okay und kann es vertreten, wenn man eben mittelfristig dann die Ausrichtung ganz klar woanders setzt. Und gerade, ich würde es auch zum Beispiel nicht moralisch nennen, wenn man auf Demokratie pocht, weil in China und anderswo, da gibt es ja überall Menschenrechtsaktivistinnen, die sich unter großen persönlichen Gefahren für Freiheit, für demokratische Rechte einsetzen. Und ich glaube, die erwarten auch, wenn AußenministerInnen von demokratischen Ländern kommen, dass die natürlich auf ihre Situation aufmerksam machen und da das ansprechen, weil nur so haben Menschenrechtsaktivistinnen in diesen Ländern Aufmerksamkeit und damit auch gewissermaßen eine Überlebenschance, dass immer wieder klar ist, hier sind Leute, die sich einsetzen und die dürfen nicht einfach verschwinden und solche Sachen.
Mhm. Was ich jetzt gerade merke, so weil ihr ja so schön miteinander diskutiert über diese doch sehr komplexen Themen, also nicht ohne Grund sind die ja nicht gelöst, weil wahrscheinlich im Bundestag und überall und auf der Welt darüber verhandelt wird, darüber geredet und diskutiert wird und es einfach keine einfache Lösung gibt, sag ich mal. Wenn es die gäbe, dann hätten wir die ja schon. Nun finde ich, und darüber sind mein Vater und ich uns auch immer wieder einig, dass es natürlich super wichtig ist und auch zu einer Demokratie gehört, dass man miteinander redet, dass man sich austauscht. Ich habe vorhin wieder eine Doku im MDR gesehen, wo es um die Wut des Ostens geht, der ja nochmal eine ganz andere Geschichte hat, aber wir befinden uns ja auch im Osten hier und du musst dich damit ja auch auseinandersetzen, dass die Menschen sich hier einfach sehr stark nicht gehört fühlen und nicht verstanden fühlen. Wie gehst du damit an? Habt ihr da einen Ansatz zu sagen, wir bieten Gesprächsbereitschaft an oder also meinst du, es bringt etwas, eine Gesprächsbereitschaft zu signalisieren? Habt ihr dafür als Partei Lösungen, um zu sagen, man nimmt den Menschen zumindest oder man gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Sorge und ihre Wut mal rauszulassen, weil ich glaube, das würde ja schon viel helfen, wenn sie zumindest das Gefühl haben, egal, ob sie jetzt dafür sind, die Ukraine da, also war zum Beispiel auch eine Person, die gesagt hat, ja, dann lass sie doch, ist doch besser, als erschossen zu werden, dann sollen sie sich halt von Russland besetzen lassen, solche Meinungen gibt es halt auch. Aber seht ihr das auch so, dass es vielleicht da einfach noch eine Partizipationsmöglichkeit braucht für die Menschen hier?
Ich finde, Gesprächsbereitschaft ist total wichtig und wir haben auch unseren Wahlkampf so ausgerichtet. Am Mittwoch zum Beispiel hatten wir eine Veranstaltung, wo jemand seine Bekannten eingeladen hatte zu einer Grillparty. Und dort war ich und noch eine andere Erfurter Kandidatin. Und wir sind ganz niedrigschwellig sozusagen beim Grillen ins Gespräch mit Menschen gekommen. Und das war total toll, ich glaube, für beide Seiten, weil man dort mal die Zeit hatte, erstens, dass ich in Ruhe zuhören kann, was sind gerade Ängsten und Sorgen von den Menschen. Und auch die Möglichkeit hatten, mal wirklich mit viel Zeit ins Gespräch mit PolitikerInnen zu kommen. Meine Erfahrung auch in diesem Wahlkampf ist ganz ehrlich, dass man eigentlich mit genügend Zeit mit jedem Menschen, mit fast jedem Menschen gut diskutieren kann und da auch am Ende deutlich machen kann, warum Demokratie ein wichtiges Gut ist, was auch, warum es gut ist, die Grünen zu wählen zum Beispiel. Die Schwierigkeit ist halt, dass wir in Thüringen, wir haben 90 Abgeordnete, wir haben alles sehr viel zu tun sozusagen. Mhm. Es wird nicht möglich sein, dass man mit jedem Bürger eine Stunde irgendwie diskutiert immer wieder, weil es einfach sozusagen statistisch schon nicht geht. Aber ich glaube, es ist gut. Also ich merke, es ist schön, wenn man den Raum zum Austausch hat. Ich sage aber auch ganz ehrlich, es braucht bestimmte Regeln. Und mit den meisten Menschen, finde ich, kann ich gerade sehr respektvoll diskutieren. Und es freut mich immer. Ich hatte letztes Wochenende das erste Mal die Situation, dass bei einer Aktion der Grünen Jugend aus dem Nichts ein älterer Mann auf mich zukam und mir mitten ins Gesicht sagte, ihr solltet doch alle an Bäumen hängen. Und das war auch für mich, muss ich sagen, eine neue Stufe, die ich noch nicht erlebt hatte, die mich schon einigermaßen schockiert zurücklässt, dass es Menschen gibt, die einfach anderen Menschen, die live vor ihnen stehen, die meistens ehrenamtlich für Politik engagieren, ins Gesicht sagt, ihr solltet jetzt sterben. Und der Typ hat danach sehr deutlich gesagt, dass er AfD wählt. Das ist der große Unterschied zwischen den demokratischen Parteien und der AfD. Und von einem CDU-Wähler zum Beispiel habe ich das noch nie mitbekommen. Und deswegen, dieses Beispiel macht, glaube ich, sehr, sehr deutlich, warum die AfD eben für viele Menschen eine Gefahr ist und warum auch viele Menschen jetzt auch große Sorgen vor dieser Landtagswahl und dem Ergebnis haben.
Vielleicht, Laura, auch dahingehend nochmal, weil das ist ja auch unsere große Sorge nochmal, wie hat sich das Klima, Sie können jetzt nicht sagen verändert, aber Sie kennen das ja jetzt 5 Jahre lang mit der AfD, wie ist das Klima im Landtag? Wie muss man sich das vorstellen?
Es ist teilweise schon sehr aufgeheizt und man merkt, dass die AfD es durchaus schafft, da Unruhe zu schaffen und dass es dass immer wieder da sehr, sehr eklige, ich finde sehr menschenverachtende Reden kommen, die man aushalten muss. Aber es ist, ich finde, das wirklich Wichtige ist, da eine Brandmauer zur AfD zu halten. Das hat ja in den letzten Jahren im Landtag leider nicht immer geklappt, weil die CDU dann auch manche Gesetze mit der AfD abgestimmt hat, gerade im Bereich der Windenergie. Und ich sage aber ganz deutlich, ich finde, wir müssen als Demokraten da untereinander kompromiss- und gesprächsbereit sein. Deswegen haben wir als Grüne auch gesagt, wir werden nach der Landtagswahl, wenn wir den Einzug schaffen, mit allen demokratischen Fraktionen reden, weil Thüringen braucht eine stabile Regierung und das wäre das Beste und Wichtigste.
Aber Laura, das ist nochmal, Entschuldigung, noch ein ganz wichtiger Punkt, der immer wieder diskutiert wird. Und wir haben es auch im Podcast, wir hatten letzte Woche den Steffen Quasebart, den Sprecher der BSW auch da, die Beziehung zur AfD. Also ich glaube, Karl und ich, wir sind uns da ganz einig, wir wollen nicht, dass die AfD in Regierungsverantwortung kommt, wir hoffen auch nicht, dass es so kommt. Wir wissen, dass sie die stärkste Partei werden nach dem 1. September, aber wie geht ihr damit um? Weil die Diskussion ist immer so, die AfD sagt, der Himmel ist blau. Und dann sagen die Grünen, nein, der Himmel ist gelb. So, also kann man sich nicht auch inhaltlich, wir reden ja immer noch von Landespolitik, kann man sich inhaltlich, wenn, ich sage jetzt mal, konstruktive Vorschläge kommen, aus welcher Richtung auch immer, dass man sich sagt, und das, ich glaube, das wünschen sich viele Bürger, wir reden jetzt über das Thema, wir wollen jetzt Kompetenz in das Thema reinbringen und wir wollen jetzt nicht Parteipolitik machen und sagen, nein, die CDU stimmt gegen jeden Vorschlag der AfD, weil wir haben die Mauer gegen die AfD, könnte man nicht sagen, so wie in der Kommunalpolitik mittlerweile ja auch diskutiert wird, dass man sagt, lass uns doch mal über die Themen reden. Und es kann ja durchaus auch sein, dass die AfD mal einen Vorschlag macht, der vielleicht ganz vernünftig ist. So, da könnte man, kann man doch nicht sagen, nein, die AfD hat den Vorschlag gemacht, wir stimmen nicht zu. Wie seht ihr das? Oder gibt es Unterschiede zwischen Kommunalpolitik, Landespolitik, Bundespolitik? Geht man anders damit um? Weil ich glaube, dieser Begriff Brandmauer, ich weiß nicht, ob der dazu beiträgt, das Land Thüringen voranzubringen.
Ich finde, die größte Gefahr ist, ist, dass die AfD eine weitere Normalisierung erfährt. Und deswegen mache ich da tatsächlich keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Ebenen. Und im Erfurter Stadtrat zum Beispiel handhaben wir es so, dass es da unter den demokratischen Fraktionen ein Agreement gibt, dass wir nicht Beschlüssen der AfD zustimmen und die damit auch nicht aufwerten. Und für unsere Fraktion zum Beispiel haben wir das auch nochmal ausformuliert, warum wir das machen. Und ich sage ganz deutlich, eine Partei, die eben grundlegende Menschenrechte nicht würdigt, die, wie es jetzt mir passiert ist, anderen Menschen teilweise den mit Mord droht. Mhm. Wir kennen ja auch die Zitate von Höcke. Mhm. Die kann kein legitimer Gesprächspartner
sein. Da sind wir uns einig, Laura. Da sind wir uns vollkommen einig.
Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Also du würdest ja auch nicht sagen, dieses Argument, Hitler hat ja auch die Autobahn gebaut, finde ich, passt da ganz gut. Mhm. Ob du jetzt sagen würdest, ja, nee, wenn Hitler sagt, der Himmel ist blau, dann stimme ich ihm natürlich zu dabei. Und ich meine, das ist ein krasser Vergleich, aber ich sage mal, so weit weg sind wir ja dabei, Höcke nicht.
Aber Laura, Sie waren noch nicht fertig, gell?
Entschuldigung.
Genau. Ich würde sagen, ich finde, in den letzten 5 Jahren hat man halt sehr deutlich im Thüringer Landtag erleben können, dass die AfD immer mehr Gestaltungsmacht und auch Wirkmacht bekommen hat. Und wenn man sich den gesellschaftlichen Diskurs anschaut, dann haben da rassistische, menschenverachtende Diskurse sind leider stärker geworden. Und ich würde das schon auch als ein Fazit sehen, dass es eben nicht gut gelungen ist, da die AfD auch außen vor zu halten. Ich will aber ganz deutlich sagen, wir diskutieren mit jedem Wähler und mit jeder Wählerin. Da würde ich auch unterscheiden. Aber ich finde, eine Fraktion, gerade eine Landtagsfraktion, die auch einen Björn Höcke vorne dran hat, da muss jeder Abgeordnete für sich entscheiden, was er in dieser Fraktion tut. Aber ich suche da als Demokratin die Kompromisse und will eine gute Politik mit den anderen demokratischen Parteien machen, weil ich die tiefe Überzeugung habe, die AfD ist für Thüringen schädlich, sowohl was das Thema für Menschen betrifft, Menschen mit Migrationsgeschichte, als auch für die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Thüringen. Also die AfD ist da das größte Zukunftsrisiko.
Also ich sehe das genauso, aber ich kriege die Frage nicht beantwortet und Caroline wahrscheinlich auch nicht, warum trotzdem knapp ein Drittel dieser Partei am 1. September ihre Stimme geben wird. Haben Sie eine Antwort? Genau.
Ja, ich würde
ein Herrengeräusch.
Also tatsächlich würde ich behaupten, ein Problem ist, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern seit 2002 wird ja in Thüringen auch der Thüringen-Monitor erhoben, wo jedes Jahr gesellschaftliche Einstellungen abgefragt werden. Und da können wir schon sehr lange sehen, dass rechtsextreme Einstellungen, manche auch den Nationalsozialismus verharmlosende Einstellungen immer wieder auch Zustimmungswerte von 10-15% hatten in der Vergangenheit. Und ich glaube, was ein Problem tatsächlich ist, ist, dass in Thüringen mit der extremen Rechten, also völkischen Nazis von früher von der NPD, auch von staatlicher Seite an manchen Stellen viel zu lang und auch teilweise heute noch viel zu lax umgegangen wird. Das sieht man daran, wie ein Tommy Frank in Hildburghausen in den letzten Jahren walten und schalten konnte und dort seine Propaganda verbreitete. Ich finde, das sieht man daran, dass Compact jetzt das Sommerfest ohne Probleme nach Gera verlegen konnte und es dort durchführen konnte, während es in Sachsen-Anhalt unterbunden worden ist. Und ich glaube, auch das ist tatsächlich da wurde ein Nährboden bereitet und da wurde leider auch von staatlicher Seite der Nährboden gelassen, dass sich solche menschenfeindlichen Positionen verbreiten können. Das ist auf jeden Fall nicht der einzige Punkt, aber das ist ein Punkt, wo ich sage, da müssen wir als Staat, als Polizei und Justiz in Thüringen teilweise wirklich konsequenter werden, weil dort, wo Neonazis walten und schalten können, schaffen sie eben Angsträume für andere Menschen und das ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar.
Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir, Laura. Eine Sache, die ich vorher noch mal kurz ergänzen wollte, weil es ja auch darum ging, dass die Ampelregierung einfach so ein sehr schlechtes Image ja gerade hat und einfach sehr viel, ja, Schimpfe bekommt, würde man in der Kita sagen. Ich habe heute erst wieder eine Studie der Bertelsmann Stiftung gesehen, dass sie aber tatsächlich 64%, also die Ampelregierung, 64% ihrer Wahlversprechen schon gelöst hat. Und dass das im Vergleich sogar zu der Merkel-Regierung, die Merkel-Regierung sind irgendwie 300 Vorhaben, war auf 300 Vorhaben beschränkt und die Ampel hat sogar 450 Koalitionsversprechen gemacht und ist auf einem guten Weg, die auch zu erfüllen. Was ja eigentlich eine krasse Erfolgsbilanz ist, wenn man sich mal anschaut, die Stimmung ja dann doch irgendwie auch sehr stark schwankt zwischen den Parteien als Koalition. Aber das geht ja so komplett unter. Was denkst du, woran liegt das? Ist das vielleicht auch, und das höre ich wirklich auch sehr oft, man muss dazu sagen, ich komme aus der Medienwelt, ist das ein Problem der Medienberichterstattung, deiner Ansicht nach?
Also es gehen tatsächlich auch andere gute Erfolge unter, beispielsweise, dass Menschen mit ganz, ganz wenig Geld haben unter der Ampel, dank auch dem Bürgergeld, endlich mal mehr und sozusagen genug zum Leben erhalten, wie es die ganzen Jahrzehnte davor irgendwie nie möglich war. Ich würde sagen, es ist tatsächlich nicht, ich würde da nicht die Schuld auf die Medien schieben, sondern sagen, es ist durchaus auch ein hausgemachtes Kommunikationsproblem. Mhm. Denn wenn man eine Bundesregierung hat, bestehend aus SPD, Grünen und FDP, wo die FDP auch kommunikativ immer nach draußen erzählt, was alles so total schwierig an dieser Bundesregierung sei und was alles nicht gut läuft, dann ist es auch von Seiten der Bundesregierung keine geeinte Kommunikation und dann kann es nicht gut funktionieren, auch eigene Erfolge zu kommunizieren. Das ist sicherlich ein Teil des Problems an dieser Ampelregierung, warum sie dann auch nicht so gut wirkt, wenn man von selbst nicht die Erfolge wirklich rüberbringt. Aber ich glaube auch, in manchen Bereichen, ich hatte vorher schon den Ausbau der Erneuerbaren angesprochen, da haben wir wirklich Welten geschafft, die ganz wegweisend sind.
Ja, nur wir machen uns Sorgen, dass das jetzt bald ein schnelles Ende findet. Nächstes Jahr ist ja die nächste Wahl, die bevorsteht und ich ehrlich gesagt zittere auch davor schon ein bisschen. Ich habe privat nochmal so ein bisschen, oder ist ja eigentlich alles privat, die Fragen. Ich habe dir ja erzählt, dass ich persönlich ja auch da ehrenamtlich mich verschiedenen Menschen mich jetzt engagiere, auf verschiedenen Wegen. Wie stehst du denn zu solchen Aktionen, wie es jetzt vor kurzem auch, glaube ich, in Erfurt passiert ist, wo dann mal über Nacht auch Plakate geklebt wurden, wo eben ein Björn Höcke als Hitler-Verschnitt gezeigt wird mit Er ist wieder da. Da gab es jetzt zumindest in meiner Bubble auch viel Applaus dafür, aber auf der anderen Seite merke ich auch viel Kritik, dass dann sowas passiert. Wenn du es jetzt nicht beantworten kannst, weil du natürlich hier als offizielle Laura Wahl-Person da bist, ist das auch okay. Aber mich würde mal interessieren, wie du zu dem ganzen Engagement stehst, was da jetzt quasi draußen auf demokratischer Ebene passiert.
Ja, also die konkrete Aktion finde ich super. Wir haben schließlich Meinungsfreiheit und da dürfen Akteure auch solche Plakate gestalten und anbringen. Und ich glaube, an der Stelle kann man natürlich über die historischen Parallelen lang diskutieren. Ich das Motiv und warum die es gemacht haben, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und es ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, wo die Entwicklung hingeht. Ich glaube, es sind Aktionen, wo eben einzelne Menschen deutlich machen. Ich denke jetzt gerade an dieses eine Plakat in Erfurt, wo ja von der AfD das hässliche Wort Remigration auch draufsteht, wo ein Arzt drunter geschrieben hatte, hier, ich bin übrigens ein Arzt und wenn ich abgeschoben würde, weil ich wäre davon betroffen, dann haben 2000 Patienten in Erfurt ihren Arzt weniger. Mhm. Ich glaube, das sind so kleine Aktionen, die wirklich einen Unterschied machen, weil damit ganz bewusst auch Menschen kurz so irritiert werden, um einmal darüber nachzudenken, ey, was passiert eigentlich wirklich, wenn diese Partei Wirkmacht bekommt? Und ich, ja, da gerade bei sowas, da kann natürlich jeder aus dem eigenen Lebensumfeld auch unterstützen. Laura, man natürlich insgesamt sagen muss, deswegen noch dazu sagen, dass Plakate nicht beschädigt werden dürfen.
Ja.
Ich habe übrigens heute gerade gesehen, eine Studie, welche Wahlplakate am meisten beschädigt werden. Da sind die AfD ganz vorne, danach kommt die CDU. Aber in der Steigerung von der letzten Wahl zu heute sind die Grünen ganz vorne. Das sind die meisten Wahlplakate im Vergleich zu 2019. Aber das nur am Rande. Laura, jetzt müssen wir zum Abschluss mal, ich komme ja aus dem Sport, auch wenn das jetzt ein bisschen seltsam klingt, aber so eine Prognose machen. Wie denken Sie denn, nach dem 1. September wird sich die neue Regierung zusammenfinden, vielleicht zusammenfinden müssen? Wie sieht denn Ihre Prognose aus für eine Regierungsmehrheit, die wir ja hoffentlich, die wir anstreben, aber wird ja ganz schwierig?
Es muss auf jeden Fall eine demokratische Regierung sein, denn ich habe gerade die Meldung bekommen, dass es auch den Sport in Thüringen, den Leistungssport mittlerweile betrifft, dass bestimmte Spitzenklassevereine tatsächlich Probleme haben, weil manche SportlerInnen erstmal zumindest Angst in den Gesprächen ansprechen, SportlerInnen mit Migrationsgeschichte, dass sie Angst haben, nach Thüringen zu kommen. Und das ist genau dieses Außenbild, was total problematisch ist, wo man sogar jetzt im Leistungssport sehen kann, unsere Thüringer Vereine haben es schwerer, die wirklich guten Talente nach Thüringen zu bekommen. Das ist natürlich verheerend. Zur konkreten Frage. Meine Prognose ist, dass es nicht einfach werden wird, aber die Erwartung ganz klar, dass es sich eine stabile Regierung zusammenfinden wird. An der Stelle
hoffe ich sehr,
dass wir als gegebenenfalls nach den aktuellen Umfragen könnte das in die Richtung CDU, BSW, SPD vielleicht wir Grüne gehen. Wenn das sozusagen die Mehrheit wäre, dann würden wir zu Gesprächen bereitstehen. Auf jeden Fall ist es ganz wichtig, dass diese Regierung Zukunftsaufgaben in den Blick nimmt, wie den Klimaschutz, wie den Naturschutz. Und deswegen streiten wir gerade auch um jede Stimme, um da im besten Fall genau diese Errungenschaften der letzten Jahre auch sichern zu können, weil gerade mit CDU und BSW besteht natürlich gerade schon auch bei vielen sozialen Trägern, bei Kleinträgern, bei Trägern also Vereinen aus dem Demokratiebereich, die große Angst, dass da Gelder gekürzt und gestrichen werden, und das darf auf keinen Fall passieren.
Ja, es ist ja sowohl demokratisch als mathematisch auch einfach so. Ich sehe es genauso demokratisch, aber wenn man demokratisch, dann geht ja nur die Konstellation, die Sie jetzt gerade geschildert haben, weil man muss ja über 46% kommen. Aber ich sehe es ganz genauso. Wenn das so kommt, bin ich mal sehr gespannt, wie CDU und BSW inhaltlich zusammenkommen möchte, weil das kann ich mir ganz, ganz schwer vorstellen. Es gibt ja jetzt schon die Ansagen von Mario Vogt, wenn überhaupt, dann aber nicht aus dem Saarland gesteuert und so weiter. da hat wohl jetzt Frau Wolf auch schon reagiert. Aber es wird ganz schwierig. Aber zum Abschluss, Laura, ich will einfach mal sagen, ich selber bin jetzt auch nicht überzeugt von den Grünen, das gebe ich ja auch ganz offen zu, aber ich bin auf jeden Fall also ich sage jetzt mal stolz auf Sie, wir kennen uns zwar gar nicht, aber ich finde das wirklich total cool. Vor allen Dingen, ich habe in meiner Altersbranche gibt es eben wirklich unglaublich viel Meckerei und Nöllerei, und wo ich dann sage, ey, du bist über 50, deine Kinder sind groß und raus, du kannst jetzt auch, dann engagier dich doch mal, hör doch auf zu meckern. Das Zweite ist immer so, dass ich auch viele sage, ey, euch geht's so gut in diesem Land, ihr seid so zu Wohlstand gekommen, aber ihr meckert hier rum und kritisiert hier rum. Also dafür erstmal von mir großen Respekt, dass Sie sich diese Aufgabe gestellt haben, hoffentlich auch weiterstellen. Ich wünsche Ihnen das persönlich auch, dass es weitergeht. Wie sieht der Plan B aus, wenn es nichts wird im Landtag?
Erstmal vielen, vielen Dank, weil tatsächlich ist ja ein Grundproblem von uns Grünen hier in Thüringen, dass wir einfach sehr, sehr wenige sind, nämlich 1500 Mitglieder, dass man deswegen auch manchmal gar nicht so einfach mit Grünen ins Gespräch kommt, um sich überhaupt kennenlernen zu können, um Vorurteile abzubauen. Hm. Also das ist auf jeden Fall was, warum...
Das ist ein Aufruf an euch, tretet der Partei bei.
Muss jeder für sich wissen, aber genau, man kann ja auch mal die Grünen vor Ort irgendwie einladen, um da ins Gespräch zu kommen. Ja, und ich merke auch, genau wie Sie es gerade gesagt hatten, ich finde es bei all den Krisen, die wir gerade haben, wenn man den Fernseher anmacht, es ist ja manchmal auch wirklich mental belastend, es geht mir gar nicht anders. Ich finde, es tut persönlich gut, sich zu engagieren, gerade zum Beispiel als junger Mensch da mit anderen jungen Menschen in der grünen Jugend, sich Aktionen auszudenken, das tut nicht nur gut, das bewirkt nicht nur was, das macht einfach auch eine Menge Spaß. Mhm. Und ich glaube, wenn da mehr Menschen in Thüringen für sich auch so einen Weg finden, sich für die ihnen wichtigen Sachen einzusetzen, dann wäre das ein ganz, ganz großer Gewinn für unsere Demokratie.
Aber trotzdem, wie sieht die Alternative aus, wenn es nichts mit dem Landtag wird?
Ich habe ja in den letzten 5 Jahren vor allem mich für den Bereich Mobilitätswende eingesetzt, Ausbau Bus und Bahn. Und es gibt tatsächlich ein cooles Masterstudium, der heißt Mobilität und ÖPNV. Da ist sogar ein bisschen Technik drin, was ich total spannend finde, weil ich bisher einen geisteswissenschaftlichen Bachelor hatte, aber eigentlich mittlerweile großen Bock habe, mich mehr mit Technik auseinanderzusetzen. Das wäre was, wo ich mich auf jeden Fall bewerben würde und ja Lust hätte, mich fortzubilden und dann natürlich sich einen Beruf suchen in der Wirtschaft, wovon man leben kann.
Kann man das in Erfurt studieren?
Nee, das wäre berufsbegleitend in Kassel, aber bleib auf jeden Fall in Erfurt. Das ist sowas von meine Lieblingsheimatstadt geworden. Ich will hier alt
werden. Kann ich verstehen.
Das hört man gerne. Ich habe noch eine letzte Frage, Laura, weil du das gerade meintest, dass dir das auch wehtut, wenn du den Fernseher einschaltest und das siehst. Schaust du dir denn viele, bei mir laufen gerade ständig Dokumentationen, wie gesagt, über den Osten, dann gab es jetzt aber auch ein sehr schönes Format vom NDR, glaube ich, erstmal zur Wahl, wo nach einem 1, 2 oder 3 Prinzip junge ErstwählerInnen zusammengebracht wurden, die dann auch über verschiedene Fragen hier sitzen bleiben und gendern an Schulen diskutiert haben. Das war alles sehr spannend. Hast du Zeit, dir sowas anzuschauen? Und zusätzlich liest du auch Kommentarspalten im Social Media, zum Beispiel unter euren Beitragen? Oder ist das was, was du gerade eher ausblendest, weil es nur frustriert?
Die Kommentarspalten bei Social Media muss ich mir teilweise anschauen, weil das ja dann unter meinen Videos ist und ich da auch durchaus moderiere, wenn zu viel Hass kommt und es nicht irgendwie einfach normale Kritik oder Kommentare sind. Ich lese jeden Morgen die Zeitung zum Fernsehen schauen, muss ich ehrlich sagen, reicht die Zeit zurzeit. Ist es zurzeit ist sehr viel Zeit, aber insgesamt ist die Zeit nicht da. Aber ja, natürlich, wenn man irgendwie mal heimkommt und abends auf der Couch rumliegt, dann zapp ich da auch mal rum und dann findet man natürlich so Beiträge. Und ich finde, es gab jetzt einige tolle, wo zum Beispiel auch in Sachsen und in Thüringen ganz junge Kandidatinnen im ländlichen Raum zum Beispiel begleitet worden sind, wie die sich dort stark machen. Meine Kollegin zum Beispiel, Caroline Jobs aus dem Saale-Orla-Kreis, die dort aufgewachsen ist, 21 Jahre alt ist und Flyer verteilt und mit Menschen ins Gespräch kommt. Und ich finde, das sind dann auch so Beiträge, wo man sieht, ey geil, es gibt eben doch viele Menschen an ganz verschiedenen Orten hier in Thüringen, die sich für Demokratie und Klimaschutz stark machen. Und das macht eine Menge Hoffnung.
Das ist genau das, was ich meinem Vater am Anfang gesagt habe, dass das Gespräch, was wir neulich bei euch im Wahlbüro hatten, mir wieder Hoffnung gegeben hat. Das ist jetzt tatsächlich auch wieder der Fall. Vielen Dank, liebe Laura, dass du bei uns warst und uns so viel erzählt hast. Ich könnte dir noch 1000 Fragen stellen, habe ich das Gefühl. Auch. Aber ich glaube, wir müssen auch ein bisschen darauf achten, unseren Zuhörern nicht zu viel zuzumuten. Danke.
Sehr gerne. Vielleicht ergibt sich ja auch mal ein Folgeformat irgendwann.
Sehr gerne. Mein Vater führt ja auch noch eine Talkshow, wo er regelmäßig nach jungen Frauen aussucht, die vielleicht mal mit dazukommen, um die Quote ein bisschen zu erhöhen.
Das ist aber jetzt der falsche Tenor, aber es stimmt wirklich so, dass ich in den Talkshows, wo natürlich vorwiegend, ich sag mal, prominente Sportler, aber auch Politiker, also auch Bodo Ramelow war schon da und Gregor Gysi war schon da und so weiter, aber es mangelt wirklich auch dann immer, ich suche immer noch eine Frau, nicht eine Quote, Frau, sondern wirklich, weil einfach, das ist ja wie im Leben auch so, Frauen erhellen ja und verändern ja auch die Atmosphäre und das ist ja auch schön so. Also ich glaube
ich
auch...
Ich kenne das, weil man kann sich ja jetzt gerade die Podien der Spitzenkandidaten anschauen, da sitzen meistens bis auf unsere Madeleine Henfling nur Männer.
Richtig,
also es ist
richtig.
Halt leider immer noch an manchen Stellen.
Aber ich würde mich freuen, Laura, wenn wir uns irgendwo auf irgendeiner Ebene nochmal wieder sehen, wieder hören. Also danke auf jeden Fall für die Zeit, war sehr interessant und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, Karin und ich, da sind wir uns einig, dass die Menschen Probleme haben, sich einfach wieder mal zuzuhören und man kann ja auch unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem muss man sich ja nicht missachten und solche Dinge, wenn dann Menschen einem ins Gesicht sagen, ich möchte, dass du stirbst, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was mit diesen Menschen passiert ist, dass sie so weit kommen und sowas zu sagen, da braucht man überhaupt nicht drüber diskutieren und das ist auch wieder ein Zeichen, dass man weiß, wo diese Menschen auch hingehören und das macht es eigentlich noch unmöglicher, die AfD zu wählen, aber die Thüringer müssen es entscheiden und das am 1. September. Laura, war sehr schön, danke.
Wir wünschen dir ein schönes Wochenende.
Vielen, vielen Dank. Das wünsche ich euch auch.
Und viel Glück für die Wahl.
Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Uiuiui. Ja, das ist aber sehr gut geredet. Bei ganz vielen Sachen, die du gesagt hast, wollte ich einspringen, aber dann nicht mal. Ich werde gar nicht gefragt. Das ist ja jetzt gerade die Frage an sie. Also eine Sache, wo ich gerade noch dachte, aber gut, das ist natürlich auch was viele wahrscheinlich vergessen, dass natürlich das Personal einfach fehlt, um das zu stemmen, weil eine Kritik, die ich ganz oft höre, die ich ihr jetzt eigentlich auch noch um die Ohren schleudern wollte, ist, dass die Grünen einfach im ländlichen Raum zu wenig auftreten, dass die da zu wenig Gesicht zeigen, dass es da auch mehr Gespräche, mehr Programme braucht, weißt du, wenn das AfD-Sommerfest in Bad Langensalza stattfindet, warum kannst du da nicht auch mal ein Sommerfest von einer anderen Partei geben. Das betrifft ja nicht nur die Grünen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt davon gehört habt, ob irgendwas eine andere Partei mal in Bad Langensalza.
Ja, es war übrigens an dem Tag war auch Friedrich Merz und Mario Vogt oben im Bambrunnenpfad.
Ja,
da ging es so zum Thema Tourismus. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, das haben wir noch gar nicht weder privat noch im Podcast besprochen. Wir haben uns ja auf dem Sommerfest getroffen und ich habe ja auch ein bisschen tendiert, mal die 200 Meter zu gehen, da hochzugucken auf den Herrenplatz. Ich habe es nicht getan, weil ich wollte es einfach nicht, aber du hast es getan. Erzähl uns mal was davon.
Ist auch eine ziemlich große Geschichte eigentlich. Also
versuch sie mal.
Ich rückblickend muss ich sagen, für meinen mentalen Zustand wäre es wahrscheinlich besser gewesen, ich wäre unten geblieben bei dem Vielfalt.
Das war meine Motivation, nicht da hochzugehen.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen und ich bin inzwischen auch an einem Punkt, wo ich, also gerade jetzt nach dem Gespräch mit Laura, denke ich auch, wir sollten mehr auf das Positive schauen. Ich gehe jetzt raus aus diesen blöden Kommentarspalten. Ich will mir auch nicht mehr von Bauer XY und hier Horst Dietrich aus dem Pupsdorf anhören, was alles passiert. Ich glaube, man muss sich ein bisschen auf die positiven Leute und die Leute, die dann auch wirklich was machen wollen, ne? So wie sie es gesagt hat, die vielleicht ein Problem sehen, aber auch sagen, okay, ich rede darüber und ich gehe das an und ich will da vorangehen. Darauf will ich mich auf jeden Fall konzentrieren. Es lief dann so, also oben auf dem Jahnplatz, du kennst ihn ja, ihr habt ja vor kurzem auch das Streetball-Turnier gehabt, genau, BL Flyers. Es war vorne eine Bühne aufgebaut, also da bei den Basketballkörben. Und es standen jede Menge Leute da. Ich habe mir später auch sagen lassen, einige sogar in SA-Uniform verkleidet. Extrem lustig. Also da weißt du auch, wo es hingehört. Und dazwischen war ein Platz, wo es relativ frei war. Es gab auch Polizeiaufgebot. Und weiter da hinten war dann quasi die Gegendemonstration, die mit Regenbogenfahnen und auch Antifa natürlich dort vor Ort war.
Im Verhältnis 1:10 habe ich gelesen.
Irgendwo. Ja, es waren recht wenige. Ich glaube, also wahrscheinlich auch, weil die meisten dann einfach eher zu diesem Vielfaltsfest gegangen sind. Das war dann der Grund, weshalb ich gedacht habe, nee, du musst schon auch eigentlich mal Präsenz zeigen. Und wir sind da auch Men und ich sind dahin mit unseren Pfeifen und haben die auch schön ausgepfiffen. Und dann erzählte der, es war nicht mal Höcke, der das erzählt hat.
War der Möller, war das wahrscheinlich.
Dann war das Möller, genau. Erzählte und ich hatte vor kurzem erst wieder einen Faktencheck gelesen über die Mythen, die AfD verbreitet. Erzählte er, ja, die Kriminalität in Thüringen, die ist so hoch, die Syrer sind da an oberster Stelle und dann die Iraker und so. Und dann bin ich zu einem Mann gegangen, der ein Megafon hatte und meinte, hier, ich habe hier einen Bericht vom BKA, vom Bundeskriminalamt, wo steht, dass mit Abstand die meisten Gewalttaten aus rechtsmotivierter Gewalt entstehen. Also das ist quasi die Nazi-Gewalt, ist, die uns das größte Problem beschert.
Das hast du ja aus der Lügenpresse wahrscheinlich.
Vom Bundeskriminalamt, ja, absolut, das ist die Lügenpresse. Und dann habe ich ihm das so vorgelesen und er meinte, willst du es vielleicht sagen? Und hat mir das Megafon hingehalten und ich war so, ich weiß nicht genau. Und zack, ich mich versehe, habe ich das Megafon in der Hand und schreie diese Leute auf der gegenüberliegenden Seite an, dass sie sich doch mal informieren sollen, dass das Unsinn ist, was die erzählen. Dann habe ich hier die eine Grafik, die du auch geteilt hast, wie das Abstimmungsverhalten der AfD war, dass die sich gegen Ausbau von Kita-Plätzen ausgesprochen haben, dass sie für die Abschaffung vom Rentenalter sind. Dass während er redete, habe ich versucht, so laut wie möglich darüber zu schreien, was natürlich, also ich meine, ich bin jetzt hier mündlich ganz gut aufgestellt, ne? Aber in so einem Kontext bin ich natürlich ultra aufgeregt, viel zu zittrig, habe mich, glaube ich, auch nicht so gut ausgedrückt. Dann erzählte er wieder was von Corona-Aufarbeitung, da habe ich sofort gerufen, ja, wo warst du denn, als Corona passiert ist? Was war denn mit der AfD? Was haben sie denn für tolle Ideen gehabt, als wir die Pandemie hatten? Also ich war da sehr, Mena hat mir irgendwann das Handy aus der Hand genommen, weil ich wirklich so stark gezittert habe. Und ich dachte mir aber, wir schreien ja immer dieses Nazis raus, Nazis raus. Aber am Ende, die Leute, die da stehen, müssen vielleicht auch mal ein paar Fakten aufgetischt bekommen und etwas, womit sie dann, weiß ich nicht, mal zum Nachdenken angeregt werden. Aber am Ende glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt so der Weg ist.
Und die da war aber Höcke noch gar nicht auf der Bühne.
Höcke war noch gar nicht, genau, den haben wir dann, als wir haben ihn nochmal ausgepfiffen, als er gerade kam, aber wir mussten dann los, wenn wir zum Geburtstag noch waren. Und spannenderweise, auf dem Rückweg zu der Geburtstagslocation trafen wir dann zuerst 3 junge Mädchen, die mit einem blauen Plakat AfD auf die 1 kamen. Ich habe sie dann kurz gefragt, was sie denn an der AfD so toll fanden. Sie sind straight vorbeigegangen und meinten alles, alles. Keine Antwort darauf, aber okay, gut, vielleicht haben sie sich auch angegriffen gefühlt. Und dann kam noch ein Pärchen auf uns zu, ein älteres Pärchen. Eine Frau, die auch sofort zu mir meinte, finden Sie das in Ordnung, was Sie da machen? Das ist nicht demokratisch, was Sie machen. Und dann habe ich ihr erklärt, dass genau das Demokratie bedeutet, nämlich Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit. Und dann hat sie gemeint, ja, aber bei den Roten machen sie das doch auch nicht. Und dann habe ich ihr gesagt, wenn sie gerne bei den Roten demonstrieren wollen und schreien wollen, dann können sie das machen und ich werde sie nicht davon abhalten. Und sie war so ein bisschen pissig, aber ihr Mann hat dann mit uns ein sehr interessantes Gespräch geführt, an dessen Ende stand, er wählt auf keinen Fall die AfD, er ist eher so CDUler, aber er hat auch gemeint, ja, die anderen Parteien, die Großparteien, die haben ihm immer ans Bein gepinkelt, hier mit dem Heizungsgesetz, das hat alles nicht so gepasst und er hat ja was investiert in seinem Haus. Also er erzählte uns quasi seine Lebensgeschichte und Mene ist sehr gut darauf eingegangen, also hat mit ihm darüber diskutiert. Und am Ende war das, es war schade, dass wir dieses Gespräch abbrechen mussten, weil es war genau so ein Gespräch, bei dem ich mir denke, das müssten wir viel öfter führen. Ja. Genau diese Sachen. Und ich glaube, das ist das, was ich jetzt auch wieder mitnehme. Ne? Es ist natürlich unmöglich, mit jedem Thüringer, mit jeder Thüringerin so ein Gespräch zu führen. Aber am Ende bringt es, glaube ich, weniger, sich anzuschreien mit dem Megafon.
Ja, ich bin da auch sehr skeptisch, auch diese Trillerpfeifen-Geschichte und so weiter. Also ich versuche auch, mir viel, viel Input zu holen. Ich habe mir auch diese Fuck-Is-Geschichte, die hast du wahrscheinlich noch nicht angeguckt oder zu Ende angeguckt. Das war sehr interessant. Ich habe mir jetzt auch gerade die Höcke-Dokumentation in der ARD-Mediathek mir angeschaut. Ich will einfach Fakten haben. Ich will einfach, wenn ich diskutiere, dann auch Fakten haben. Weil gestern war auch wieder, hat mich jemand gefragt, warum nennt ihr den alle Faschisten? Wieso nennt ihr den Faschisten? Ja, und da habe ich ihm erklärt, mit Fakten, warum man ihn Faschisten nennen und auch nennen darf. Ja, auch so. Ja, nicht geguckt, gell? Nichts mehr gesagt. Aber weil es ist ja, ich, wenn ich dich Faschistin nenne, kannst du mich ja verklagen.
Wegen Verleumdung,
ja, so. Ja. Aber wenn du Höcke Faschist nennst, wirst du nicht verklagt. Kann dich keiner verklagen, weil das Gericht entschieden hat, man darf ihn Faschisten nennen. Ja. Das hat ja Gründe, warum man ihn Faschisten nennen darf. Weil er faschistoide Reden hält, weil er faschistoide Begriffsvokabular nutzt und so weiter. Ja, und auch die Tatsache, das war auch sehr interessant bei der Dokumentation, er hat ja unter einem anderen Namen, wie hieß das nur, Landgraf oder irgendwer, hat er ja rechtsradikale Zeitungen bestückt mit wirklich Artikeln, wo du sagst, das ist schon so in Richtung Mein Kampf geht das so. Mhm. Und da hat er bestreitet bis heute, dass er das wäre, aber die haben recherchiert und sagen eigentlich eindeutig, er muss das gewesen sein. Auch über seine Leute im Hintergrund, sehr interessante Geschichten, die da die Strippen ziehen und ihn natürlich auch benutzen dazu. Mhm. Er ist ja auch, glaube ich, ein Demagoge. Er ist ja auch einer, der beeindruckt wahrscheinlich durch seine Art und Weise, wie er auftritt. Gibt es ja irgendwie Parallelen in der Geschichte, ist ja immer wieder so. Aber ja, man sollte das auch schon mal Faktenwissen haben. Und, was ich nicht wusste, 2015, bevor die große Migrationswelle kam, die große Flüchtlingswelle kam, war die AfD bei unter 5% bundesweit. Die wären gar nicht eingezogen. Und dann kam die Flüchtlingswelle und dann kam, wir schaffen das. Und das hat der AfD zu neuem Ruhm verholfen und das hat die AfD wieder stark gemacht. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Aber ich sehe es mittlerweile auch so. Ich denke auch, du musst dich auch ein bisschen auf andere Dinge konzentrieren. Das heißt nicht, dass du da irgendwie zurückschreckst, aber...
Aber hier, warte, ich will dir nochmal, ich will mal ganz kurz, ich glaube, das hatte ich schon mal mit dir geteilt, ne? Was ich ja auch mit am erschreckendsten finde, sind die Kommentare von ehemaligen AfD-PolitikerInnen, ja, ja. Die dann auch sagen, hier, die AfD läuft Gefahr, eine Art NPD 2.0 zu werden, sagt der Oberbürgermeisterkandidat Simon Bucher. Mit Neonazis mache ich mich nicht gemein, sagt Ex-Fraktionschef Bayern Markus Plenk. Und so weiter und so fort. Also es gibt ja...
Ja, das, da ist ja auch der Meuthen, der da in der Dokumentation auch einiges erzählt, aus dem Inner Circle sozusagen. Und das
bei
ist
der wirklich, AfD gibt es Papiere in den Schubladen, die sind krasser als das, was die NPD früher wollte.
Ja.
Also ich glaube, aber auch da wieder ist ein Grundproblem, wir kommen hier nicht weg, ich merke es schon, Vertrauen in Medien ist ja im Osten einfach fast gar nicht gegeben. So, ne? Egal, was du erzählst, egal welchen Fakt du gibst, du hast es eben auch beim BKA angedeutet, es glaubt dir ja keiner mehr. Es ist ja alles, und da habe ich auch wieder gedacht, hier, nachts, ne, ich lieg wach, meine Idee für nächstes Jahr ist, ich würde gerne einen Workshop initiieren an Schulen, um aufzuklären, wie eigentlich öffentlich-rechtlicher Rundfunk funktioniert. Also, dass unsere Demokratie, unser Rechtsstaat vor allen Dingen dadurch funktioniert, dass wir unabhängige Medien haben, die eben nicht von, also ich meine, hat sich jemand mal, Jan Böhmermann, der ist vom ZDF, haben die sich das mal angeschaut, was der über Olaf Scholz und Konsorten erzählt? Ich glaube nicht, dass Olaf Scholz das dirigieren würde. Aber sowas ist auch ein ganz großes Problem, dass die Menschen nicht mehr ihren Quellen vertrauen oder nur den Quellen, die eben immer wieder das bestätigen, was sie eh schon denken. Da kommt einfach, das ist ein Bildungsproblem am Ende,
was wir haben. Ja, ich habe jetzt auch irgendwie gelesen, die AfD macht ja bei den Sommerfesten einen kompletten Boykott der Medien. Die geben keine Interviews, ja, und jetzt versuchen die Medien, das einzuklagen, weil alle Parteien machen das natürlich
auch. Bei den Parteitagen auch.
Ja,
also die schließen auch den Parteitagen komplett aus, nicht nur beim öffentlichen Sommerfest.
Ja, ja, aber Höcke begründet das dann auch immer so, dass er eben denen nicht vertraut, dass die sowieso nur Quatsch erzählen und so weiter. Aber das ist schon echt schwierig. Ja, gut, ich glaube, wir haben es jetzt intensiv, glaube ich, auch besprochen. Jetzt müssen wir zum Abschluss vielleicht nochmal was Schönes
kommen. Ja, erzähl mir noch was Schönes. Du hast mich doch vorhin schon auf andere Gedanken gebracht. Olympia, also ich muss nochmal ganz kurz auf Olympia zurückkommen. Ähnlich wie bei der EM bin ich richtig sauer eigentlich auf mich, weil ich viel zu spät aufgesprungen bin auf diesen Zug. Mama schreibt in unsere Gruppe immer wieder, Gold für den und den Schwimmer. Wahnsinn, was beim Hochsprung passiert. Habt ihr Weitsprung gesehen? Wir immer, nein, haben wir nicht gesehen.
Er hat gestern auch ein guter Bekannter wieder erzählt, es war ja witzig, dass deine Tochter beim Podcast nicht mehr wusste, dass die Olympischen Spiele beginnen. Gell? Weil es war für uns, wir warten da schon seit Jahren warten wir da drauf.
Es ist einfach kein Thema in meinem Freundeskreis. Aber ich habe das dann sehr viel über Instagram gesehen, sehr viele Zusammenfassungen. Zum Beispiel diese 19-jährige, was war das hier mit der Fahne? Turnen oder sowas? Die 19-jährige Deutsche, die
da rhythmische Sportgymnastik, ja.
Das war ja Wahnsinn.
Ja, aber hast du mal gesehen, wie die aussieht? Das sieht ja so künstlich aus. Die ist ja so geschminkt, die Haare zusammen. Das
musste
ja
sein.
Ja, aber das ist ein bisschen...
Aber grandios, was sie abgeliefert
hat. Ich glaube, ist auch in Russland geboren, aber wirklich unglaublich, was sie abgeliefert hat. Ja, das war absolut... Also das hat mich wirklich komplett angefasst. Und auch gerade, ich bin ja nur großer Basketballfan, wie die Basketballer abgeschnitten haben. Schade, dass die Männer keine Medaille geholt haben, sind Vierter geworden. Aber das war auch eine sensationelle Vorstellung. Und genau bei Instagram, da siehst du, die Sportler posten aus dem Olympischen Dorf, wo ja keiner reinkommt. Und das war total cool und interessant zu sehen, was da so abgeht und was sie so gepostet haben und wie sie es so gesehen haben und wie die es so geliebt haben.
Ja,
und dann ist Tom Cruise beim Turnen und das ist Snoop Dogg ist da beim Reiten und so weiter, hat eine Reitkappe auf. Und dann die Abschlussveranstaltung da, also wirklich sensationell. Und dann kommt zur Krönung noch Tom Cruise da aus dem Himmel gesprungen und nimmt die Fahne mit und fährt mit dem Motorrad dann nach L.A. Und dort steht, wer spielt dort gleich? Ich glaube, Snoop Dogg spielt dort und die Red Hot Chili Peppers spielen dort live in L.A. und haben die Fahne da. Also das war nicht besser, das war nicht zu toppen. Ja, und du hast es schon gesagt, und wir hatten letzte Woche Samstag das Streetball-Turnier seit, ich glaube, über 22, 23 Jahren mal wieder auf den Jahnplatz, weil meine jungen Coaches im Verein das unbedingt wollten. Ich wollte es nicht unbedingt, weil ich weiß, was es für Arbeit ist, aber es war ein totaler Erfolg. Und um 2:30 kam der WM-Pokal nach Langensalza. Und das war natürlich cool. Ich meine, im Fußball wären wahrscheinlich 5.000 Leute da gewesen, aber die Kinder haben Schlange gestanden, um sich mit dem Ding zu fotografieren. Wir natürlich auch. Das war Absolut eine runde, schöne Geschichte.
Passt auch wieder zu deinem Bad Langensalzer passiert
gerade hier. Genau, genau. Machen wir vielleicht nächstes Jahr wieder das Streetball-Turnier. Also so gesehen. Aber
vielleicht nicht an meinem Geburtstagswochenende.
Ja, das
war schon ein bisschen
natürlich. Ob wir uns nach deinem Geburtstag richten können, das wage
ich nicht. Das möchte ich aber, das muss schon drin
sein. Ja, und andererseits, und dann, wie gesagt, die Schule hat ja schon angefangen am 1. August, so früh wie seit 22 Jahren nicht mehr. Mhm. Wir haben in der Wiebeck-Schule mit Klassenstufe 5 4 Tage Schwimmlage gemacht, mit der Klassenstufe 6 4 Tage Schwimmlage gemacht. Und da habe ich wieder gesehen, also natürlich primär aus meiner Erfahrung aus der Regelschule, raus aus der Schule, rein ins Leben, weil das war für Kinder, wir hatten unter anderem einen dabei gehabt, der war jetzt schon über ein Jahr nicht mehr in der Schule, ein sportlicher Typ eigentlich so, der aber nach 5 Zügen einfach Angst hatte und aufgehört hat und wir gesagt, du kannst das doch eigentlich so weiter. Und wir haben uns dann, auch meine Chefin, höchstpersönlich ins Wasser gegangen, mit ihm geschwommen, sich die Zeit genommen und wir haben ihn dann wirklich zum Seepferdchen gebracht, ja, und haben einen ganz anderen Zugang, hat der Junge jetzt, glaube ich, zur Schule gehabt, ja, weil er natürlich, da waren Schulverweigerer aus verschiedenen Gründen, die wir nicht nennen müssen, aber er hat auf einmal gemerkt, da haben sich mehrere Menschen um ihn gekümmert er hat es dann geschafft, das Seepferdchen. Und Seepferdchen ist bei unserer Schule ein bisschen mehr als das normale Seepferdchen, weil wir wollen das einfach so. Und das waren tolle Erlebnisse. Wir sind mit Schülern mit dem Fahrrad dahin gefahren. Und ich habe schon immer gesagt, Mensch, das müsste man eigentlich so oft machen, dann sind wir Richtung Tamsbrück gefahren und fahren über eine Brücke und dann fragen die, was ist das hier für ein Fluss? Ja, das ist die Unstrut. Oh ja, das ist die Unstrut. So haben die was gelernt und so weiter. Wie weit ist denn bis nach Tamsbrück? Noch 10 Kilometer oder was? Nein, dann 10 Kilometer sind das nicht, weil da sind wir schon fast in Kirchheiligen. Die haben was gelernt auf dem Weg. Wie weit ist eine Strecke? Was sind für Flüsse? Was sind da für Bäume? Ja. Und so weiter. Mussten wir dauernd anhalten, weil die konnten nicht schalten auf ihren Fahrrad. Die hatten zum Teil gute Fahrräder, aber einer vor mir fuhr und der fuhr den Affe auf den Schleifstein und tritt und dann kommt nicht vorwärts. Ich sag, du musst schalten. Also ich bin schon im 7. Gang und so weiter. Ich sage, du hast vorne auch noch Zahngrenze, kannst vorne. Wie vorne? Ich sage, du musst links schalten. Ah, okay, gut. Hat er das gelernt und so weiter.
Aber weißt du, woran mich das erinnert? Es gibt eine Benjamin Blümchen-Folge, die heißt Benjamin Blümchen und die Schule. Und Benjamin ist ein Vertretungslehrer für eine Lehrerin.
Wird man sofort
und
einstellen, Benjamin. Wird man sofort
ja, aber der macht genau das, was du gesagt hast. Er geht mit den Schülern aus der Klasse raus. Die gehen in den Zoo, die machen Eierkuchen. Es sind kleine Schüler, muss man dazu sagen. Und dann geht es ja, wie viele Eier brauchen wir denn?
Ja.
Was passiert denn, wenn wir das und das zusammentun? Wie viel Liter Milch muss man da reinmachen? Wenn jetzt der eine Eierkuchen weg ist, wie viele sind da noch übrig? Also quasi im Leben sein und direkt quasi am Beispiel lernen. Und ich glaube, du hast recht, wenn du sagst, dass man das eigentlich, weil ich glaube, viele Lehrer und Lehrerinnen würden dir jetzt widersprechen und sagen, ja, wie soll ich jetzt Deutschunterricht oder Mathe oder Bio, wie soll ich das jetzt draußen machen? Das geht nicht, aber ich glaube doch, das geht sehr gut. Vielleicht nicht jeden Tag.
Ja, das muss der Lehrer
aber
auch wollen.
Und mehr allein das Prinzip irgendwo, also es gibt ja auch Studien dazu, dass du eigentlich am meisten lernst. Nicht, wenn du es liest oder wenn du es schreibst oder wenn du es hörst, sondern wenn du es machst. Ja. Wenn du es selber mal machst und zu sagen, ich berechne eine Brücke oder ich gehe mal dahin, wo eine Brücke gerade gebaut wird und fass mal mit an oder irgendwas, würde sich, glaube ich, am Ende viel mehr einprägen als jede Berechnung, die du auf dem Papier machst.
Du kannst fächerübergreifend Unterricht machen draußen im Leben und das ist genau das, auch die beiden Klassenleiter der neuen, fünften Klassen, ja, die haben einen ganz anderen Bezug zu ihren Schülern bekommen, weil die haben die jetzt nicht mal 5 Tage in der Schule kennengelernt, sondern 4 Tage im Schwimmlager. Ja. Und das ist was ganz anderes. Du hast mehr Zeit mit denen, weil sonst bist du 45 Minuten, dann ist der Nächste dran und so weiter. Und das ist für das Lehrer-Schüler-Verhältnis schon ein unglaublich viel, viel besserer Start als ein normaler Schultag. Und ich behaupte einfach mal, auch wenn meine anderen Kollegen von den anderen Fächern sagen würden, nie im Leben, dass die in den 4 Tagen so viel gelernt haben, wie manchmal 4 Wochen nicht in der Schule. Ja. Also so gesehen, alles richtig. Und ich kann nur noch mal aufrufen, meine Kollegen, geht mit den Kindern raus, weil ich glaube, wir sind in so vielen Sachen, sind die Kinder so lebensuntüchtig, das hat natürlich was mit den Elternhäusern auch zu tun. Ja, natürlich kann das Schule alles nicht leisten, aber trotzdem, ich glaube, erstens mal, die Kinder hatten einen Riesenspaß, ja, wir waren mit denen zusammen im Wasser, haben mit denen zusammen gespielt, haben mit denen, die Kinder, wir haben Silber abgenommen, bei Silber musst du 10 Meter tauchen, ja, und da haben Schülerinnen und Schüler teilweise 7, 8, 9 Mal probiert und dann stehen andere 30 Schüler draußen und wenn er auftaucht und klatschen 30 Schüler und sagen, jawohl, und der sagt, ja, ich habe es jetzt geschafft und so weiter. Das sind Erlebnisse, die du schaffst, wo die rauskommen und die geben dir eine 5 und so weiter, wir klatschen die ab und da passiert was und wir haben ja wirklich Schüler, die auch ganz schwere soziale Situationen zu Hause haben und so weiter, also das ist einfach...
Da muss ich auch sagen, ich fand das sehr, also es hat mir irgendwie viel gegeben, als ich dich ja per Sprachnachricht gefragt habe, ob du nicht hier auch mal was im Status und musst auch mal was machen und Gespräche führen und du dann auch ehrlicherweise gesagt hast, du, ich sehe das alles ein, aber mir ist es gerade wichtiger, diesem einen Schüler das Schwimmen beizubringen. Ich möchte einfach gerade gern meinen Job machen, weil ich da auch einen Erfolg sehe, weil das für mich was gibt. Und da habe ich auch gedacht, ja, das kann ich sogar verstehen, weil ich glaube, wenn sich jeder so ein bisschen auch auf sein privates Umfeld mal konzentriert, guckt, wo kann er denn was besser machen, wie kann er seinen Job einfach gut machen oder den Leuten ein gutes Gefühl geben, dann wären wir eigentlich alle schon weiter. Und jeder da draußen, der die ganze Zeit meckert, kann sich ja mal überlegen, wem er jetzt als letztes geholfen hat oder wessen Leben er vielleicht versucht hat, besser zu machen. Weil wenn es jeder macht, dann macht am Ende auch irgendjemand dein Leben vielleicht besser.
Hast du schön gesagt. Und wie gesagt, lass uns mehr auf die positiven Sachen schauen. Ich glaube, das hilft uns selber auch weiter. Es gibt genügend Dinge, die wir kritisieren können, die uns nicht gefallen. Aber es gibt auch schöne Dinge, die absolut lebenswert sind. Und guck mal, wir haben jetzt wieder 1,5 Stunden hier Zeit verbracht.
Ich hätte nicht gedacht, dass es mir nach dem Podcast besser geht als
vorher. Ja, aber unabhängig vom Podcast, ohne den Podcast hätten wir diese Zeit gar nicht miteinander verbracht. Ich hätte an meinem Schreibtisch gesessen, du wahrscheinlich auch und so weiter.
Ja.
Und so gesehen war es für uns zwei schon was. Und wenn es für euch da draußen ja auch schön war, die Zeit, das könnt ihr selber entscheiden.
Danke, dass ihr uns zugehört habt, wenn ihr uns so lange zugehört habt.
Genau, genau. Ich kann noch eine News rausgeben, die will ich auch rausgeben, habe ich auch schon gepostet. Am 26. Oktober gibt es die nächste Talkshow, wieder mal live, Krause höchstpersönlich. Wir werden im Alpha Hotel auf der 5. Etage sein, da hat ein neues Restaurant eröffnet, nennt sich Elmö. Ich glaube, er ist Türke, sie ist Rumänin. Junge Burschen, die haben das jetzt wirklich cool gemacht. Da ist nur oben eine Terrasse, könnt ihr auch so mal hingehen, mit Blick über Langensalza, wunderschön da oben, wirklich sensationell. Und die haben einen relativ großen Raum und da wollen wir hingehen am 26. mit denen das machen. Die geben sich auch alle Mühe und zwei Gäste habe ich auch schon. Ich überlege jetzt schon, ob ich den dritten festmache oder ob ich warte noch, wie die Wahl ausgeht und vielleicht den neuen Ministerpräsidenten noch einlade.
Vielleicht solltest du da noch ein bisschen warten.
Aber es ist immer ein bisschen schwierig, weil wir wollen ja auch die Materialien schon fertig machen und so. Aber
ist ja nur noch 9 Tage bis zur Wahl. Ne?
26. Oktober, bitte eintragen. Es wird nur 200 Karten geben, da könnt ihr da oben nicht rein, damit es gemütlich wird. Könnt ihr euch schon mal vormerken.
Ja, und ansonsten, und dann, bitte, 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 wenn ihr es noch nicht via Brief gemacht habt oder schon in ein Wahlbüro gegangen seid, dann denkt am 1. September bitte daran zu wählen, denn jede Stimme, auch wenn ihr jetzt unentschlossen seid, jede Stimme, die nicht verteilt wird, ist am Ende ein Vorteil für die AfD. Und wie gesagt, wir versuchen gerade alles dafür zu tun, dass nicht diese rechtsextreme Partei am Ende unser schönes Thüringen kaputt macht.
Aber
das droht uns nämlich.
Ihr seid freie Menschen und ihr könnt frei entscheiden, das muss man auch dazu sagen, ob es uns gefällt oder nicht.
Nee, ich sag euch jetzt, ihr wählt bitte nicht die AfD.
Das kann man auch sagen. Bitte dazu sagen.
Ja, genau, bitte, bitte. Genau.
Also, in diesem Sinne, schönes Wochenende. Bei uns ist jetzt Mittelalterfest in Langensalza.
Und ich bin dann erstmal im Urlaub.
Und in Mühlhausen geht die Kirmes los, morgen ist Altstadtlauf. Also es passiert wieder viel und du gehst in Urlaub, genau. Wirst dich von dem Wahlschock dann erholen und wir treffen uns dann hoffentlich wieder mit einem interessanten Gast.
Mit einem Rückblick.
Aber ich hoffe auch, dass man wieder mal nicht um Politik geht.
Ja, also wir können auch mal wieder ein bisschen, machen wir wieder ein bisschen Sport, ein bisschen was anderes. Genau.
Also, liebe Leute, dir, ein sonniges Wochenende. Danke, Caroline, und liebe Grüße nach draußen.
Ciao.